Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Ich hatte blinde Flecken und ich wusste das nicht, deswegen heißt das ja blinde Flecken. Jeder seriöse Coach weiß, es ist vollkommen unmöglich, immer nur Erfolge zu produzieren. Das geht nicht, das ist das Leben. Das Ziel sollte nicht sein, sich eine Krückensammlung zuzulegen, sondern das Ziel sollte immer sein, gehen zu lernen, ohne Krücken. Ja, dass das ganz natürlich wirkt und nicht so methodisch, technisch. Also Zukunft ist nichts, was von irgendwo auf uns zukommt, sondern Zukunft ist das, was wir daraus machen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie steht es um die Coaching-Branche? Für dieses Gespräch habe ich den Unternehmer, Autoren und Business-Coach Dr. Christopher Raun eingeladen. Zur Person. Dr. Christopher Raun ist ein ausgewiesener Experte für den deutschen Coaching-Markt. Als Diplompsychologe, Senior-Coach des DBVC und Geschäftsführer der Christoph Raun GmbH, einem auf Business Coaching spezialisierten Full-Service-Anbieter, verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche. Raun ist Initiator und erster Vorsitzender des Deutschen Bundesverbands Coaching, dem DBVC, und gibt das Coaching-Magazin heraus. Er ist Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten und Gastdozent in Lübeck. In den letzten Jahren hat Raun umfangreiche Studien zum deutschen Coaching-Markt durchgeführt. Dabei hat er wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie die Tatsache, dass bisher erst knapp 4% der Führungskräfte Coaching in Anspruch nehmen und Coaches ihre Aufträge vor allem über Empfehlungen bekommen. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Coaching-Ausbildung, die Entwicklung von Coaching-Formaten und die Evaluation von Coaching-Prozessen. Raun ist ein gefragter Experte, wenn es darum geht, Trends und Entwicklungen im Coaching-Markt einzuschätzen und zu bewerten. Zu seinen Veröffentlichungen. Er hat herausgegeben das Handbuch Coaching, was bereits in der 4. Auflage beim Hogrefe Verlag erschienen ist. Das Buch Coaching in der 3. Auflage auch beim Hogrefe Verlag. Das Buch Coaching Tools umfasst 3 Bände und ist beim Verlag Managerseminare erschienen. Er hat Herausgeberschaften für den Coaching Report, das Coaching Magazin und den Coaching Newsletter. Seit 2021 betreibt er mit Andreas Steinhübel den Podcast Business Coaching and More, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe auch alle Folgen gehört und finde sie einfach super empfehlenswert. Das heißt, Dr. Christopher Raun ist ein sehr produktiver und einflussreicher Autor und Herausgeber von Fachliteratur zum Thema Coaching in Deutschland. Von daher freue ich mich sehr, so einen ausgewiesenen Experten heute hier im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Christopher.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Danny. Ich freue mich wirklich sehr über diese Folge und über die Aufnahme und natürlich über die Einladung.
Ja, ich habe es im Intro schon gesagt. Ich bin sehr froh und glücklich, dich heute hier zu haben. Und es war jetzt auch schon wieder ein besonderes Erlebnis, dich nicht nur live zu hören, sondern auch zu sehen. Denn deine Stimme habe ich schon oft gehört, denn ich höre sehr gerne deinen Podcast, den du mit Andreas Steinhübel hast. Also hier für die Zuhörenden, ich weiß, es holen auch viele Coaches, Trainer und Berater zu. Also Business Coaching and More, sehr empfehlenswerter Podcast. Hört auf jeden Fall gern rein. Das heißt, wir haben heute eine geballte Kompetenz hier zum Bereich Coaching. Ein paar Worte habe ich gefunden schon, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Ja, vielleicht fange ich tatsächlich auch damit an, weil du hast ja schon ein bisschen was über mich erzählt und ich will da gar nicht so viel doppeln. Ich bin jetzt aktuell 55 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, ein Familienhaus. Um es mal so zu charakterisieren. Ich bin von Hause aus Psychologe, da sage ich noch ein bisschen was zu. Unternehmensgründer, Geschäftsführer, Autor, Herausgeber, Ausbilder, also schon unterschiedliche Sachen, die ich versuche in meinem Leben zu integrieren. Manchmal gar nicht so einfach, aber das war mir immer wichtig in meinem Leben, wirklich auch unterschiedliche Dinge zu machen. Und das hat sehr früh in meinem Leben angefangen. Ich bin bis zum Ende meiner Schulzeit mit meinen Eltern 13 Mal umgezogen. Das heißt, wenn mich die Leute fragen, wo bist du groß geworden, dann sage ich immer, weiß ich nicht so genau. Es ist mehr so eine größere Fläche, die dann zusammengekommen ist. Und mein Vater war Kapitän auf großer Fahrt. Das hatte aber gar nicht so viel damit zu tun, dass wir so oft umgezogen sind, sondern einfach so, dass auch meine Mutter immer so reiselustig war. Und ich habe sie unlängst auch noch mal gefragt, sag mal, warum sind wir eigentlich so früh umgezogen, so oft umgezogen? Weil ich auch so, das auch im Nachhinein, als Kind kennt man es ja nicht anders, aber im Nachhinein auch so nicht immer als einfach empfunden habe. Und dann habe ich sie gefragt, so ist dir eigentlich so klar gewesen, was das mit uns Kindern, ich habe noch zwei Geschwister, gemacht hat? Und da sagte sie, wieso? Das war doch schön. Und dann dachte ich mir, ja, also auch diese Arglosigkeit, das fand ich also ganz schön, wie sie das so beschrieben hat. Also da war jetzt überhaupt nichts Böses oder Entschuldigendes. Ich sage mal, wer sich entschuldigt, klagt sich an. Sondern sie hat das so empfunden und ja, auf eine gewisse Art und Weise hat mich das natürlich sehr geprägt und mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen. Ich habe halt eine andere Kindheit gehabt, die nicht so wahrscheinlich vergleichbar ist als die mit den meisten Menschen, die irgendwo vielleicht so ein- oder zweimal umziehen, bis sie dann erwachsen sind und dann von zu Hause ausziehen, sondern für mich war das so normal, so alle, jedes Jahr, manchmal auch schon nach 6 Monaten, die Kartons zu packen. Manchmal habe ich Sachen gar nicht mehr ausgepackt, weil ich mir, das lohnt sich gar nicht, hier bleiben wir nicht lange. Und ich weiß noch, da war ich dann so Anfang der Pubertät, da habe ich so innerlich beschlossen, das ist auch ein bisschen traurig, ich suche mir keine neuen Freunde mehr, weil das lohnt sich nicht, wir sind demnächst sowieso schon wieder weg. Das war grenzende Ernüchterung, die sich da in mir breit gemacht hat, weil ich das schon als schmerzhaft empfunden habe, neue Freunde zu finden. Und dann sind die wieder weg. Und damals gab es kein Internet und die Möglichkeit, so Kontakt zu halten, gab es halt damals in der Form überhaupt nicht. Wir reden ja hier von den 70er Jahren. Das muss man ja berücksichtigen. Ne? Also da kein Handy für die Jüngeren, kein Handy, kein Internet und so, keine Computer. Das war eine andere Zeit. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und letzten Endes haben diese Umzüge schon viel mit mir gemacht, weil ich mich ja immer wieder auf neue Situationen einstellen musste. Und das ist dann natürlich wieder ein Vorteil, dass ich das sehr früh gelernt habe, mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Konstellationen an unterschiedlichen Orten klarzukommen. Und ich glaube schon, dass mir das dann letzten Endes später zum Vorteil gereicht hat in meiner Arbeit. Bloß das wusste ich damals natürlich nicht. Tatsächlich habe ich das sogar für normal gehalten, diese ganze Umzieherei, weil als Kind wusste ich das ja auch nicht besser. Und erst als mir mal ein Klassenkamerad, den ich dann mal hatte, erzählt hat, dass er ganz traurig ist und ich ihn gefragt habe, warum, dann sagte er mir, ja, wir müssen aus unserem Haus ausziehen. Und ich dachte mir, ja, wo ist das Problem? Also machen wir ständig? Und er sagte, ja, also das ist halt, er kennt nichts anderes. Das ist das einzige Haus, wo er in seinem Leben gewohnt hat. Und er kam noch dazu, er war auch noch eine Hausgeburt, also es war auch noch seine Geburtsstätte. Und da dann ausziehen zu müssen, das war für ihn total schrecklich. Und das war wirklich, ich glaube, da war ich so 13 oder 14, da hat das in meinem Kopf Klick gemacht und dann dachte ich mir, oh, wahrscheinlich ist das, was er gerade beschreibt, normal. Und das, was du als deine Normalität erlebst, ist wahrscheinlich das Unnormale. Das war so das erste Mal so ein richtiger Perspektivenwechsel auf mein Leben in dem Alter, wo ich so das so in Zweifel gezogen habe, was da passiert. Deswegen kann ich mich bis heute daran erinnern. Das war ganz interessant. Ja, und ich bin dann halt so immer ein Schüler gewesen, der eher so versucht hat, wie ein gutes Pferd zu sein. Also immer nur so hochspringen, wie man gerade muss. Meine Versetzung war immer zum Halbjahreszeugnis gefährdet. Und dann habe ich mir gerade immer so viel Mühe gegeben, dass ich gerade so eben ins nächste Jahr gekommen bin. Das hat ganz gut funktioniert, also mit minimalem Aufwand immer so das maximale Ergebnis, also die Versetzung. Und dann bin ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, so zum Ende hin, Gott sei Dank, ich könnte mir mal Mühe geben. Ich könnte mich auch vielleicht mal auf eine Klausur vorbereiten. Dann muss ich nicht immer zittern bis zur letzten Klausur, ob ich das ja schaffe oder nicht. Ich bin Gott sei Dank nie sitzen geblieben. Bin ich auch sehr froh drum, weil ich extrem ungern zur Schule gegangen bin. Deswegen habe ich mir auch keine Mühe gegeben und habe immer nur das absolute Minimum gemacht. Aber der Nachteil war dann eben, es war dann eben auch zusätzlich dadurch anstrengend. Damit will ich allen Mut machen, die keine so gute Schulzeit hatten. Also man kann auch, später kann noch was aus einem werden, wenn die Schule nicht so gut gelaufen ist. Ja.
Aber wie machst du, ich bin jetzt noch gespannt, das kommt vielleicht gleich, aber muss man für Psychologie nicht einen Numerus Clausus haben? War das nicht gerade so?
Ja, ich habe mir dann ja am Ende Mühe gegeben.
Aber Respekt, weil ich finde diese Aufholjagd, also dann so gut zu sein, dass man die eigentlichen Wissensdefizite dann aufholt. Also ich habe mit meinen Mathe-Defiziten in beiden Studiengängen hart gestruggelt. Also.
Ja, das verstehe ich. Gott sei Dank war ich immer so, ich war schon gut in Naturwissenschaften. Ich hatte als Leistungskurse hatte ich Physik und Chemie. Das ist ja auch ein Schicksal. Das habe ich aber ganz bewusst gemacht, weil ich habe meine Kurse so gewählt, dass ich der Schüler in der Oberstufe war mit den wenigsten Stunden. Also das war auch mein Ziel. Ja, also ich wollte so. Und dann, wenn ich zwei Naturwissenschaften schon als Leistungskurse hatte, dann brauche ich die halt woanders nicht. Und so habe ich, also ich habe mir sehr strategisch meine Kurse zusammengewählt. Dann hatte ich als Mathe, Physik, Chemie. Mathe hatte ich jetzt allerdings nicht als Leistungskurs, sondern so als Grundkurs. Aber ich war in den Naturwissenschaften schon relativ gut und Mathe war eins meiner stärkeren Fächer. Und ich habe dann auch Philosophie gehabt. Philosophie war auch das einzige Fach, was mir Spaß gemacht hat, weil ich ein Beziehungsmensch bin. Wenn ich einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin hatte, dann hat mir das auch Spaß gemacht. Und wenn das nicht der Fall war, dann halt nicht so sehr. Und unser Philosophielehrer, das war eine Type. Und das Witzige war, und das sagt vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen was über mich halt aus, unser Philosophielehrer war nicht besonders beliebt. Eigentlich mochte den kaum jemand, weder unter den Schülern noch im Kollegium. Ich behaupte mal zu glauben, warum das so war. Der hatte nämlich einen Anspruch. Das war nicht so, Philosophie klingt ja so nach Laberfach, aber der hatte wirklich einen Anspruch. Und er war auch Lehrer für katholische Religion. Und das war ein Lehrer, bei dem konnte man in Religion eine 5 bekommen. Das kannte man vorher nicht. So, also jedenfalls nicht an der Schule, wo ich da war. Und der hatte einen Anspruch. Und wenn die Schüler den nicht gebracht haben, dann wurde das entsprechend zensiert, mit der Zensur versehen. Und das hat mir gefallen, der war kernig. Und ich mochte schon immer so kernige Typen, das hat mir imponiert. Und ich sag mal, keiner konnte den leiden, aber wir hatten ein hervorragendes Verhältnis zueinander. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich mochte schon immer so ein bisschen die Außenseite. Und das hat dann dazu geführt, um es ein bisschen abzukürzen, dass also Philosophie war mein Lieblingsfach. Weil ich wirklich einen Lehrer hatte, der mich wirklich gefordert hat. Der hat es mir nicht leicht gemacht. Ich habe das sehr geschätzt, weil die Grundhaltung, die ich dahinter gespürt habe, die hat mir sehr gefallen. Und ich hätte am liebsten Philosophie studiert. Mir war aber relativ klar, früh klar, das ist für mich eine brotlose Kunst. Also was soll man da dann später machen? Und dann dachte ich mir, ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber was studiere ich denn dann? Und ich war in Chemie immer ein bisschen besser als in Physik und da wollte ich eigentlich Chemie studieren, wegen Naturwissenschaften. Und dann habe ich mich an 4 Unis und einer Fachhochschule umgetummelt vorher, so in dem letzten halben Jahr vor dem Abitur. Und dann habe ich gesehen, boah, du bist ja den ganzen Tag im Labor und man atmet da so Sachen ein, die jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, egal wie gut da die Abzüge sind. Und unser Chemielehrer hatte uns da auch ganz schlimme Geschichten erzählt von Quecksilberlachen, die sie dann später in ihrem Labor erst entdeckt hatten und solche Sachen. Da dachte ich mir, nee, ich war damals schon sehr gesundheitsbewusst, das mache ich nicht. So, da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? So, und dann habe ich einen Test gemacht beim Arbeitsamt. Und da kam dann raus, dass ich für 80% aller Berufe wahrscheinlich geeignet bin. Und dachte ich mir, ja toll, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Und wahrscheinlich wären es 100% gewesen, wenn ich nicht angegeben hätte, dass ich nichts mit Menschen zu tun haben will. Das hat ja super geklappt dann im Nachhinein betrachtet. So, und dann habe ich mir gesagt, was mache ich jetzt? Ja, und ich hatte ja als zweiten Leistungskurs Physik. Und dann habe ich beschlossen, ich studiere Physik, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Weil ich mir dachte, ja, das kannst du und dann machst du das halt, so nach dem Motto. Und dann habe ich Physik studiert und habe dann relativ früh festgestellt, dass das nicht die Fragen beantwortet, die ich mir als damals 19-Jähriger gestellt habe. Also ich weiß noch genau, ich war bei so einer Hausaufgabe, musste ausrechnen, wie viele Elektronen durch einen Kupferdraht fließen bei einer definierten Spannung und einem definierten Durchmesser des Kupferdrahts. Und war so am Überlegen, welche Formel brauche ich da jetzt für? Und dann dachte ich mir, eigentlich interessiert mich das nicht, wie viele Elektronen durch diesen Kupferdraht fließen. Eigentlich interessieren mich ganz andere. Ich war halt eher so ein bisschen, wie gesagt, philosophisch unterwegs. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich mit meinem Leben machen sollte. Das war so ein halbes Jahr im Grunde genommen. Nach dem Beginn des Studiums war ich schon so innerlich am Ende angekommen. War total frustriert. Weil mit dem Abitur hatte ich noch das Gefühl, die ganze Welt steht mir offen. Mhm. Und dann, ein halbes Jahr später, hatte ich so das Gefühl, alle Türen sind jetzt zu. Und das war wahnsinnig frustrierend für mich. Und ich wusste wirklich nicht zu dem Zeitpunkt, was ich machen sollte. Also wie jetzt mein weiteres Leben verlaufen würde. Und ich bin dann durch einen Zufall, tatsächlich war es durch einen Traum, ich hatte mal ein Interview gesehen mit André Costolani im Fernsehen. André Costolani, alter Börsenguru, leider schon vor über 20 Jahren gestorben. Und er hat ganz schöne Interviews immer gegeben im Fernsehen. Er war damals relativ populär. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Kann ich dir wirklich empfehlen. Seine Bücher haben für mich bis heute Gültigkeit, was das Börsenleben halt anbelangt. Ich hatte jedenfalls im Traum poppte in mir dieser Name auf, André Costolani. Und dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen und habe gefragt, haben Sie Bücher von Costolani? Damals war ja noch nichts mit Amazon, das gab es noch nicht. Und dann hatten die drei Bücher von Costolani, habe ich alle gekauft. Einfach aus einem Impuls heraus, weil mir dieser, das war so eine Type, das war mir sympathisch als Mensch. Und dann habe ich diese Bücher verschlungen, weiß nicht, Costolanis Wunderland von Geld und Börse. Und so, der hat so wunderbare Wiener Kaffeehausgeschichten über Spekulationen geschrieben, immer mit dem Augenzwinkern, wirklich unterhaltsam und witzig, originell, für mich damals wahnsinnig inspirierend. Und da habe ich beschlossen, in meiner vollkommen jugendlichen Naivität, ich werde Spekulant. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen, mit Aktien zu spekulieren. Ich habe sehr sparsam gelebt, habe meine ganze Kindheit über gespart, hatte mir ein bisschen Geld zusammengespart für mein Studium. Und das habe ich dann nicht in mein Studium investiert, sondern in Aktien. Und da ich sehr technikaffin war, ich hatte 1983 meinen ersten Computer bekommen, da war ich sehr früh mit dabei, habe ich mich natürlich insbesondere für deswegen auch Vorliebe für Physik, Mathe, Chemie, Naturwissenschaften, habe ich mich natürlich auch für Computer interessiert und habe dann Gott sei Dank früh angefangen, in IT-Aktien zu investieren. Und damals war das eigentlich egal, was man gekauft hat. Es ist alles nach oben gegangen. Das wusste ich natürlich damals nicht. Ich hielt mich für einen genialen Spekulanten. Und in einem seiner Bücher hat André Costolani geschrieben, dass man, wenn man erfolgreicher Spekulant ist, zwei Dinge braucht. Nämlich, man sollte nicht Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre studieren, hat er ganz deutlich gesagt. Also alle Betriebswirte da draußen ganz tapfer sein. Ich sag das nicht, ich wiederhole nur, was Costolani geschrieben hat. Costolani hat geschrieben, so sinngemäß, Betriebswirtschaftslehre ist eine Pseudowissenschaft, die das Gehirn verkleistert. Sowas sollte man lieber nicht studieren. Wenn man erfolgreicher Spekulant sein möchte, sollte man Grundkenntnisse der Mathematik besitzen. Die hatte ich durch das Physikstudium reichlich genossen, weil Physik ist am Anfang eigentlich nur Mathe. Und Kenntnisse der Massenpsychologie. Massenpsychologie, bei dem Wort sind meine Augen so hängen geblieben. Da dachte ich mir, Massenpsychologie? Da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von Psychologie. Das war jenseits meines Radars. Bei uns gab es auch kein Psychologie an der Schule, wo ich Abitur gemacht habe und so. Ich hatte überhaupt keine Verbindung zu dem Thema Psychologie. Aber ich hatte diese Verbindung zu Costolani, diese innerliche. Und da habe ich dann beschlossen, ich musste ja meinen Eltern irgendwas erzählen, was ich jetzt mache mit meinem Leben. Kann ich sagen, ich bin Spekulant geworden. Ne? Da habe ich gesagt, dann studierst du halt Psychologie. Das heißt, ich bin ohne Sinn und Verstand auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren. Und die ZVS hat mich dann nach Osnabrück verschlagen, wo ich auch heute noch bin. Und habe da meinen Studienplatz bekommen und habe dann Psychologie studiert und habe dann sehr erfreut festgestellt, dass der Frauenanteil bei Psychologie deutlich höher ist als in Physik. Deutlich höher. Das hat mir ganz gut gefallen damals. Also ich habe also sehr einfache Bedürfnisse damals gehabt und Perspektiven aus heutiger Sicht, muss man wirklich sagen, schon nahezu fahrlässig naiv bin ich in diese ganzen Sachen halt reingegangen. Und ja, dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Und im Grundstudium gibt es eigentlich nur eine Hürde, das ist Statistik. Da hatte ich aber keine Probleme mit. Also Mathe war ich ja, wie gesagt, immer gut. Statistik ist mir super leicht gefallen. Ich habe dann sogar noch anderen schon im Grundstudium geholfen, da diese Hürde zu nehmen.
Ich erinnere mich schmerzhaft an meinen Drittversuch in Statistik. Also ja, danke dann, für die Erinnerung.
Kannst du dir das hier etwa vorstellen?
Ja.
Und dann, ich konnte auch schon mit Computern arbeiten. Das heißt, ich konnte dann auch, habe dann relativ früh angefangen mit Statistiksoftware. Bei uns war das SPSS. Und ich habe dann für viele Leute gerechnet, Vordiplomarbeiten, Diplomarbeiten. Für einen habe ich sogar die Dissertation gerechnet, weil ich es halt konnte. Ich habe mich da so ein bisschen, ich glaube, ich habe mich so als Mensch unbeliebt gemacht, weil ich so ein Zahlen-Nerd und da lauter Selbstverwirklichern war. So kam mir das so teilweise vor. So richtig was, glaube ich, konnten die nicht mit mir anfangen. Und ich mit denen aber auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich konnte halt gut rechnen. Das heißt, die haben mich gebraucht. So, ich war nützlich, war ein nützlicher Idiot, wahrscheinlich in deren Augen. Aber nein, also ich hatte schon da wirklich eine gute Zeit und habe da auch Freunde auch teilweise fürs Leben gewonnen, was mich wirklich sehr gefreut hat. Und die Psychologie hat mir eine neue Welt eröffnet. Ich hatte ja mit diesen Dingen überhaupt nichts am Hut. Und ich weiß noch, ich war in einer Vorlesung von Julius Kuhl, differenzielle Psychologie, eine der Größen. Osnabrück hatte damals wirklich so da waren wirklich richtig gute Leute. Jürgen Krietz habe ich studieren dürfen, und wie gesagt, Julius Kuhl, Siegfried Greif, der dann später ja auch mein Doktorvater geworden ist. Also wirklich tolle Leute, die es damals da halt gab. Wahrscheinlich gibt es da immer noch tolle Leute, jetzt nicht beleidigt sein. Ich kann natürlich nur über die Zeit berichten, wo ich halt da war. So war das jetzt nicht gemeint, falls das jetzt jemand negativ aufgefasst haben sollte. Und ich bin in diese eine Veranstaltung Differentielle Psychologie bei Kuhl reingegangen und ich bin als ein anderer Mensch da wieder rausgegangen. Das muss man wirklich in dieser Deutlichkeit sagen. Ich dachte eigentlich so, ich bin okay. Und dann bin ich so mit diesem Gefühl aus der Veranstaltung herausgegangen, ich bin nicht okay. Ich habe ein Problem, wahrscheinlich nicht nur eins. Und Kuhl sagt da immer so schön, eigentlich müsste das nicht Persönlichkeitspsychologie heißen, sondern Unpersönlichkeitspsychologie, weil wir uns mit diesen ganzen Abarten und Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, dann halt auch auseinandersetzen. Und in verschiedenen Beschreibungen von Symptomen habe ich so viele Dinge wiedergefunden bei mir selbst, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, es könnte sein, dass ich ein Problem habe. Und da habe ich mich dann wirklich so auf den Weg gemacht, wo ich gesagt habe, ich glaube, es lohnt sich, an dir zu arbeiten. Das habe ich dann auch versucht. Das endet ja nie. Das war aber wirklich so dieser bewusste Beginn, wo ich mich auf diese Reise begeben habe, an mir selbst zu arbeiten. Und das war Gott sei Dank noch nicht zu spät zu dem Zeitpunkt. Ist ja meistens noch nicht zu spät, aber ich bin dann relativ froh, weil ich sage das wirklich, ich hatte blinde Flecken und ich wusste das nicht. Deswegen heißt das ja blinde Flecken. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Das war keine leichte Zeit, so über sich halt auch zu merken, dass ich vielleicht so nerdiger bin, als ich selbst so vorher mir gedacht habe. Das war aber auch für mich eine Riesenchance. Rückblickend muss ich das wirklich so betrachten. Und ich bin extrem dankbar, dass der Zufall mich zur Psychologie geführt hat, weil mir das wirklich für meine eigene Entwicklung so viel Gutes beschert hat. Und ich war kein Selbstverwirklicher. Ich wollte einfach nur ein besserer Spekulant werden. Und ich bin dann aber durch dieses Studium dann doch einer geworden. So kann man das so ganz einfach zusammenfassen. In dem Studium, ich hatte ja keine Ahnung, wie gesagt, von Psychologie sind mir da so ein bisschen die Augen halt aufgegangen und dann habe ich dann im Hauptstudium Arbeits- und Organisationspsychologie dann als Schwerpunkt gehabt. Ich habe auch klinische Psychologie studiert, weil mich das auch interessiert hat. Für mich war aber relativ klar, ich will was machen mit Wirtschaft, weil klar, wenn schon Spekulant, dann muss man irgendwas mit Wirtschaft machen. Und dann habe ich mit Siegfried Greif dann jemanden kennengelernt im Hauptstudium, der auch mit Aktien spekuliert hat. Und da haben wir uns gleich super verstanden und haben uns da gegenseitig Aktientipps gegeben. Und Siegfried war ja dann auch Betreuer von meiner Diplomarbeit und war dann auch ja mein Doktorvater später. Und da ist dann auch eine Freundschaft draus entstanden und was mich sehr gefreut hat. Und Siegfried war auch der Erste, der mir mal einen Text in die Hand gedrückt hat zum Thema Coaching. Also deswegen bin ich Siegfried bis heute dankbar dafür, weil ohne den wäre mein ganzer Lebensweg ganz anders gelaufen. Er hat mir einen Text in die Hand gedrückt zum Thema Coaching-Partnerschaften und hat mich gefragt, was hältst du davon? Und dann habe ich den gelesen und habe ihm gesagt, ja, taugt nichts, aber das Thema Coaching interessiert mich. Ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an und lese mich da mal so ein bisschen ein. Dann habe ich mir über die Fernleihe alle möglichen Bücher und Zeitschriftenartikel besorgt, habe mich da richtig reingefuchst, habe so damals, das war Anfang der 90er Jahre, alles mir besorgt, was es überhaupt zu dem Thema gab. Das war noch nicht so viel, da gab es nur eine Handvoll Bücher und ein paar Zeitschriftenartikel. Und dann habe ich dieses Thema nicht mehr losgelassen, weil das war für mich die Möglichkeit, face-to-face zu arbeiten in der Wirtschaft und nicht therapeutisch und auch nicht mit Gruppen arbeiten zu müssen. Ich war immer ein sehr introvertierter Mensch, gerade auch zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, bin ich grundsätzlich immer noch, aber ich habe gelernt, so das bisschen Extraversion, was in mir drin steckt, mehr aus mir herauszukratzen. Man merkt's ja gerade. Und dann bin ich so zum Coaching gekommen. Und ich hatte ja angefangen zu spekulieren. Ich hatte ja viel Glück. Ich bin sehr gut mit diesen Spekulationen gefahren. Und ich bin mit wenig Geld in das Studium reingegangen und mit deutlich mehr rausgegangen. Und das war dann für mich die Grundlage, mich selbstständig zu machen. Und dann halt auch meine eigene Firma zu gründen. Das war ja ein Riesenschritt. Das war mir damals ja auch nicht klar. Von der Selbstständigkeit zum Unternehmer. Am Anfang bin ich da auch vollkommen naiv halt reingerutscht.
Ist aber alles tatsächlich gerade eine ganz spannende Brücke, weil du hast ja im Vorgespräch, haben wir gerade darüber gesprochen, dass du dir gerade die Folge mit Stefan Mehrath angehört hast. Ja. Und da ging es ja auch darum, diesen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmer.
Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Wusste ich damals aber auch nicht. Da war ich ja gerade Mitte 20. Ne? Und naja, ich habe mich dann halt selbstständig gemacht mit dem Thema Coaching. Ich habe ja auch meine Diplomarbeit zu dem Thema Coaching geschrieben. Daraus ist dann mein erstes Buch entstanden. Für die Recherche zu dem Buch habe ich viele andere Coaches kennengelernt. Daraus ist dann das Handbuch Coaching letzten Endes entstanden. Und so kam so ein Buch nach dem anderen, weil ich auch immer Freude hatte am Schreiben, weil ich früh angefangen hatte, mit dem Computer zu arbeiten. Ich habe dann mir selber das Tippen beigebracht am Computer und ich wollte dann nicht irgendwie Unsinn schreiben. So la la la, li li li, wollte ich nicht tippen. Ich habe dann schon im Studium Skripte abgeschrieben, die so kursierten, so hundertfach kopierte Skripte. Und ich war dann so der Erste, der die dann von der Schreibmaschine auf Diskette gebracht hat damals. Und ich habe das dann alles zusammengefasst. Und viele meiner Skripte waren wirklich noch, glaube ich, sogar Jahrzehnte nach meinem Studienzeit noch im Umlauf. Das hatte ich wohl ganz gut zusammengefasst. Also ich hatte immer so ein gewisses Talent zum Schreiben und zu zusammenfassen, zum Ordnen und Sortieren. Und das hat mir dann halt geholfen, halt auch mit den Büchern.
Also da ergeben sich für mich jetzt direkt mal zwei spannende Fragen raus. Ja. Also Punkt eins, was man merkt, was ich ja bei dir schätze oder also als Online-Marketeer kommt man an dir gar nicht vorbei, im Sinne von, wenn ich einen Inhalt suche, kommst du automatisch immer auf, weil du einfach so viel fundierten Inhalt schon publiziert hast. Und das sind ja nie Labersachen, sondern es ist ja wissenschaftlich fundiert, sortiert und strukturiert. Und wenn wir nachher auch noch zum Thema dieser Coaching-Studie kommen, das ist ja auch sehr zahlengetrieben, was für den Markt auch erstmal unüblich ist. Das heißt, diese, ich sage mal bewusst, diese Wissenschaftlichkeit dahinter.
Ja.
Und was du eben noch gesagt hast, finde ich im Prinzip, da würde mich mal deine Perspektive interessieren. Ich bewege mich jetzt natürlich sehr stark in der Coaching-Bubble, auch auf LinkedIn. Ja. Das heißt, für mich das ist so ein allgegenwärtiges Thema, was wir später sehen, was im Gesamtmarkt ja gar nicht so groß ist, wie es mir jetzt vorkommt. Aber weil du gesagt hast, du hast hier damals die Sachen zusammengesucht. Ja. Wie groß war denn das Thema früher? Also ich habe jetzt nur Vera F. Birkenbiel quasi so ein bisschen vor mir, wobei das die Frage ist, ob die überhaupt ein Coach ist, sondern eher eine Unternehmensberaterin. Aber wie präsent war dieses Thema Coaching zu deiner Zeit, als du dir angefangen hast, dich intensiver mit zu beschäftigen überhaupt?
Ja, es war ein absolutes Spezialthema. Es gab quasi gar nichts darüber. Es gab eine Diplomarbeit, die ich dann mal gefunden habe, das waren zwei Leute geschrieben, Beckermann und Unnerstall, wenn ich mich recht entsinne, die mal dazu etwas geschrieben hatten, auch eine Diplomarbeit oder eine Vordiplomarbeit, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann gab's einmal das Buch von Wolfgang Loos, Unter vier Augen, Das war 1991, dann von Horst Rückle gab es ein Buch von 1990, von Astrid Schreier gab es ein Buch, das war, glaube ich, von 1992. Und dann gab es noch so ein paar andere Bücher, vielleicht noch zwei, drei andere und das war's. Und dann gab es so 20, 30 Zeitschriftenartikel, die im weitesten Sinne was mit Coaching zu tun hatten und das war alles. Hm. Und dann dachte ich mir, ach, das ist interessant, ich mochte ja immer Innovationen. Deswegen auch so früh angefangen mit Computern zu arbeiten, weil mich Innovationen haben mich immer gereizt und ich wollte nicht, dass irgendein Thema zum 347. Mal unter einer anderen Perspektive beschreiben, wie das häufig viele dann machen, wenn sie ihre Diplomarbeit geschrieben haben, sondern ich wollte ein neues Thema machen. Und mit Siegfried als Betreuer konnte ich das auch, der hatte das auch, das Vertrauen in mich. Und da war dann so meine Idee, ich fasse jetzt mal alles so zusammen. Ich habe wirklich eine Literaturarbeit geschrieben. Ich war, glaube ich, der Letzte, der das durfte im Fachbereich. Der Letzte, der eine Literaturarbeit schreiben durfte. Und ich habe tatsächlich alles an Coaching-Literatur, was damals existiert hat, zusammengefasst und in meiner Diplomarbeit dann verwurstet. Habe mich damals auch für einen Preis beworben, weil ich ganz stolz war auf diese Arbeit. Habe den Preis nicht bekommen, habe mich dann geärgert, dass ich den Preis nicht bekommen habe. Und dann dachte ich mir so, wenn ich den Preis jetzt nicht bekomme, dann hole ich mir den anders. Ich hatte dann das Glück, dass ich die Arbeit verkaufen konnte. Ich habe Kopien davon angefertigt, ich habe die verkauft. Ich habe meine Diplomarbeit über 130 Mal verkaufen können und habe damit letzten Endes mehr Geld gemacht, als dieses Preisgeld damals wert gewesen wäre. Das war so meine innere Befriedigung. Dass ich gesagt habe, wenn ich das Preisgeld nicht gewinne, dann hole ich mir das Geld halt anders. So, das hat dann auch geklappt. Und das Schöne war halt, da hatte ich halt auch Kontakt darüber gewonnen. Und wie gesagt, dann ist aus der Diplomarbeit das Buch dann letzten Endes entstanden, das erste. Weil Siegfried war damals Serienherausgeber bei Hogrewe und der hat dann hat dann für mich Fürsprache gehalten, weil das ist jetzt nicht so. Als Nobody, der ich damals war, ist es nicht so einfach gewesen, dann ein Buch schon gar nicht dann in einem angesehenen wissenschaftlichen Verlag zu veröffentlichen. Und aufgrund des Erfolges aber meiner Diplomarbeit hat man damals das Potenzial gesehen, hat mir auch einen sehr fairen Vertrag gegeben, was ich Hogrewe bis heute hoch anrechne. Dann hat sich das Buch sehr gut verkauft. Da haben sich natürlich alle, auch der Verlag, drüber gefreut, ich mich natürlich auch. Ich habe halt relativ früh aufs Internet gesetzt. Ich habe ja früh mit Computern angefangen, wie gesagt, 83, da gab's wahrscheinlich schon Internet, aber nicht da, wo wir gelebt haben. Ich war früh im Fido-Netz, das war so ein Mailbox-System, das wird wahrscheinlich auch nur den Nerds unter den Zuhörerinnen und Zuhörern hier was sagen, und war dann relativ früh im Internet. Auch da, das war, glaube ich, 93 war ich im Internet, 92, 93 muss das gewesen sein. Und da war noch nicht absehbar, ob dieses Internet, ob das überhaupt irgendwas ist. Also viele haben gesagt, Internet brauche ich nicht, wozu soll denn das gut sein? Dann habe ich gesagt, ja, du kannst dann E-Mail schreiben und dann ist die E-Mail sofort da. Und dann sagten die, ja, aber ich kenne ja niemanden, der eine E-Mail-Adresse hat. Und wenn das schnell gehen muss, dann schicke ich halt einen Fax. Also mit solchen Argumenten musste ich mich dann auseinandersetzen, wenn ich die Leute so in meiner Technikbegeisterung für das Internet begeistern wollte. Und ich habe dann als Hiwi gearbeitet am Fachbereich, weil ich halt gut mit Computern konnte und solche Leute waren halt damals auch gern genommen. Und ich habe dann tatsächlich den Computer gehabt, der den ersten, also mein Hiwi-Computer, nicht der von den Assistenten, war der erste Computer bei uns im Fachbereich, der eine Token-Ring-Karte bekommen hat fürs Anschluss ans Rechenzentrum. Und darüber konnte ich dann ins Internet. Und das Internet war aber nicht so, wie das heute so mit dem World Wide Web bekannt ist, sondern das funktionierte damals ganz anders. Da gab es noch andere Dienste, sowas wie Gopher und FTP und Newsgroups und so. Das World Wide Web kam dann erst langsam auf und wurde dann bekannt. Und ich habe mich aber aus Innovationsfreude und Freude an der Technik mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Und dann hatte ich diese Fähigkeiten. Ich habe mich für Technik interessiert, ich habe mich für Psychologie interessiert, ich habe gerne geschrieben. Das erschienen mir drei Fähigkeiten, die man nicht sinnvoll miteinander kombinieren kann. Ja, damals. Ne? Heute sagt man, ja klar, ist das Internet was geworden. Das war damals nicht absehbar, ob das Internet eine vorübergehende Erscheinung ist von irgendwelchen Nerds oder ob das wirklich ein technologischer Durchbruch sein würde. Das war wirklich eine breite Diskussion. Viele Firmen waren ja damals nicht im Internet, weil die gesagt haben, wozu soll denn das gut sein? Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und ich habe damals halt raun.de als Adresse gekauft, schon als Student. Und dann fragst du dich wahrscheinlich, naja, warum hast du nicht viel mehr Adressen gekauft? Weil da war damals noch überhaupt nichts konnektiert. Da gab es in ganz Deutschland ein paar tausend konnektierte Adressen, meistens von irgendwelchen Hochschulen und so, ne? Und der Grund ist relativ einfach, warum ich das nicht gemacht habe. Das war damals unglaublich teuer. Ich habe als Student für raun.de 1000 D-Mark im Jahr bezahlen müssen.
Im Jahr?
Im Krass. Jahr, ja. Also was heute so ein Zehner kostet im Jahr, das hat damals 1000 gekostet. Da hast du dir das sehr genau überlegt, was du gekauft hast. Ne? Und dann dachte ich, ich habe daran geglaubt, deswegen habe ich raun.de halt gekauft. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich xxx.com gekauft. So, aber da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe schon, also als das dann günstiger wurde, habe ich so viel gekauft, wie ich kriegen konnte. Ich besitze jetzt immer noch 400-500 Domains, überwiegend halt im Coaching-Bereich. Aber ich habe noch so ein paar andere Sachen gekauft, als es dann günstiger wurde. Und ich habe dann früh auf das Internet gesetzt, um so ein bisschen deine Frage zu beantworten, auch im Marketing. Und auch das war damals nicht üblich. Weil man sagt, Internet, wer ist denn da? Das sind ja nur andere Nerds und so. Und da kann ich Grafikkartentreiber runterladen im Internet. Wozu soll das sonst gut sein? Ne? Also die Idee, so Sachen, Fachinformationen jenseits der IT über das Internet zu verbreiten, war damals unüblich. Auch das kann man sich heute so in der Form nicht mehr vorstellen. Und ich habe das damals alles live mitbekommen. Ich habe diese Wende mitbekommen von analogen Arbeiten zum Computer und ich habe die Wende mitbekommen von der Nichtvernetzung zum Internet. Also zwei technologisch extreme Revolutionen, die ich schon erlebt habe. Und ich habe jedes Mal versucht, davon zu profitieren. Und jetzt erlebe ich halt diese Wende zur Virtualisierung. Also VR halte ich für einen Megatrend, obwohl das ja momentan so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Und natürlich künstliche Intelligenz. Das sind so extrem wichtige Themen, die auch das Coaching, da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, sicherlich stark beeinflussen werden. Und ich fühle mich wirklich privilegiert, in so einer Zeit zu leben, wo so viel passiert. Also ich stelle mir immer vor, ich hätte im Mittelalter gelebt und da wäre mir so 500 Jahre lang gar nichts passiert. Da hätte ich wirklich gelitten. Und so viele auch letzten Endes technologische Revolutionen schon erlebt zu haben und jetzt immer noch weiter erleben zu können, gerade mit der KI, was da jetzt momentan passiert, das ist wirklich unglaublich. Und ich fühle mich so privilegiert, ein Teil davon sein zu können und das überhaupt noch miterleben zu dürfen in meiner Generation. Das macht mir wirklich Spaß. Und das hat mich immer getrieben, Innovation, neue Sachen machen, nicht am Alten festhalten, auch in meiner eigenen Firma, wo wir jetzt ja zum Beispiel die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Das habe ich ja auch über LinkedIn bekannt gegeben, was ja auch durchaus zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist für meine Firma. Das heißt nicht, dass das für die gesamte deutsche Wirtschaft der richtige Weg ist oder für jedes Unternehmen. Ich bin kein Freund von diesen One-Fits-All-Ansätzen, sondern da muss man halt individuell schauen. Und auch es gibt nicht jeder Mitarbeiter will das. Ne? Das muss man auch sehen. Ich glaube schon, dass es eine Mehrheit will, aber da muss man differenzieren. Aber das nur so, wie gesagt, schon vorweg. Ja, und Internet war für mich dann schon ein wichtiges Medium, weil ich früh auf das Internet als Sichtbarkeits, heute würde man sagen Vertriebsmedium oder Marketingmedium halt gesetzt habe und dann mit raun.de und mit coachingreport.de relativ früh präsent war, noch in den 90ern, Ende der 90er und dann den Coaching-Newsletter gegründet habe. Das war 2001 und dann die Coach-Datenbank und andere Portale, dann halt auch das Coaching-Magazin. Die Adresse hatte ich schon früh gekauft und irgendwann kam das dann dazu, dass dann wirklich auch dann aus der Idee ein echtes Magazin dann halt wurde. Und der Schritt vorher war aber natürlich von erstmal nach dem Studium in die Selbstständigkeit zu gehen oder als Coach zu arbeiten, erstmal auch praktische Erfahrung zu sammeln. Dann auch selber meine Coaching-Ausbildung zu machen bei Astrid Schajerk, von der ich ja damals das Buch gelesen hatte, eine großartige Frau, eine echte Pionierin. Auch eine echte Type als Mensch, die ich bis heute sehr schätze. Jemand, der sehr klar ist, sehr direkt, sehr ehrlich. Das kann nicht jeder gut haben. Die ist auch jemand, der sehr stark polarisiert. Aber ich glaube, wir haben uns immer extrem gut verstanden. Habe ich auch wahnsinnig viel von gelernt. dann halt diese Erfahrung zu sammeln und dann irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, das schaffe ich alleine nicht mehr. Mit dem Internet, mit den Datenbanken, mit dem Newsletter. Das glaubt man mir vielleicht nicht, aber ich habe ja das meiste davon wirklich selbst gemacht. Also fast alles selbst gemacht. Datenbank, da hat mir ein guter Freund, einer meiner besten Freunde dabei geholfen, das zu programmieren. Aber ich habe auch die Internetseiten am Anfang, die habe ich alle selbst programmiert.
Wie wichtig ist dir das, dass du das selber kannst?
Naja, damals war das für mich so extrem wichtig, weil das mir die Möglichkeiten gegeben hat, dieses neue Medium überhaupt nutzen zu können. Weil diese ganzen Agenturen und so, das gab es halt damals nicht. So, ich habe einen eigenen Webserver aufgesetzt, das im Internet betreiben zu können. Ich habe mich in Linux reinarbeiten müssen, weil das die einzigen funktionierenden Webserver damals waren. Heute wahrscheinlich auch noch, darf man nicht so laut sagen. Sorry, Microsoft. Versucht habe, das so weit wie möglich. Ich habe ja nicht Informatik studiert. Ja? Ich bin ja Autodidakt sozusagen gewesen bei diesen ganzen Themen. Aber das hat mir Spaß gemacht, mich da reinzufuchsen. Mittlerweile mache ich kaum noch was selbst. Das hat sich schon gewandelt. Das war auch der notwendige Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Du musst dann auch loslassen können. Du musst auch Vertrauen haben in deine Mitarbeiter, dass die das nicht so machen wie du und das trotzdem okay ist. Das war deswegen für mich auch ein großer Sprung. Deswegen sage ich das ja auch, der Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer war, also als ich mir das vorgenommen hatte, dachte ich mir, das ist eigentlich keine große Sache. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es hat alles verändert, die komplette Art zu arbeiten, zu denken, sich zu organisieren, die Art, wie ich meinen Job verstehen muss, wie ich dafür sorgen muss, dass das Unternehmen halt funktioniert, das ist eine vollkommen andere Art des Arbeitens. Also auch wenn das vielleicht die Selbstständigen nicht so gerne hören möchten, Unternehmer sein ist nochmal eine andere Nummer. Und das muss man wollen, das ist nicht besser. Ich will das nicht werten. Ich will nicht sagen, dass das eine schlecht ist und das andere ist besser. Das ist es nicht. Bis heute denke ich total gerne an diese Zeit zurück, als ich selbstständig war, weil ich einfach so viel selbst in der Hand hatte und so viel machen konnte und so viel erfinden konnte, dass mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Unternehmer sein ist wirklich eine Entscheidung, die nicht immer einfach ist. Manchmal ärgert man sich grün und blau. Das kennt jeder Unternehmer. Also es kann mir keiner erzählen, dass das immer nur Spaß ist und Zuckerlecken. Das stimmt einfach nicht. Es gibt so Situationen auch, was man so alles an Auflagen erfüllen muss und Verwaltungsvorschriften und wo man echt so sagt, boah, dafür bin ich nicht Unternehmer geworden. Aber das gehört halt alles mit dazu. Es ist nicht nur Rosinenpicken. Und es gibt auch Mitarbeitergespräche, die nicht nur schön sind. Na, das muss man auch ganz klar sagen. Und es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und du hast nicht nur Verantwortung für dich und für deine Familie, sondern auch noch für eine Menge andere Leute. Und boah, da muss man erstmal reinwachsen. Da habe ich lange für gebraucht. Das ist nicht in ein, zwei Jahren der Fall gewesen. Da habe ich wirklich lange für gebraucht, um diese Rolle auch für mich annehmen zu können. Und ich hatte jetzt auch keine Vorbilder. Also mein Vater war jetzt nicht Unternehmer oder meine Mutter oder Onkel, Tanten, das waren alles Angestellte. Auch mein Vater war zwar Kapitän, man hatte ein gewisses Maß an Autonomie, aber letzten Endes ja auch Angestellter von der Reederei. Und meine Verwandten waren alles Angestellte und Beamte. Also ich hatte jetzt keine unternehmerischen Vorbilder in der Familie. Und das ist schon ein großer Unterschied, ob du einen Zugang hast, familiär oder durch Freunde, zu diesem Denken als Unternehmer oder zu diesem Thema Unternehmertum oder ob du wirklich der Erste bist. Und das war bei mir halt so. Ich war wirklich der Erste in unserer ganzen Familie, der so diesen Weg halt gewählt hat. Und das kam letzten Endes aus meiner Innovationsfreude heraus, aus der Freude heraus, Sachen zu machen, sowohl technologisch als auch mit dem Coaching inhaltlich, die zumindest so in der Form noch keiner vorher gemacht hatte. Und das hat mir immer Spaß gemacht.
Erzähl mal bitte noch ein bisschen, wie es dazu kam, zum Deutschen Bundesverband Coaching. Ja. Das finde ich nämlich noch einen ganz wichtigen und spannenden Punkt.
Ja, über das Internet habe ich ja den Coaching Report dann platziert und das war schon damals recht populär. Das waren schon ein paar tausend Leute, als ich selbst damit gestartet habe, die diese Seite besucht haben. Und mein Ziel war damals, wenn ich 1000 Besucher im Monat habe, dann mache ich das überhaupt nur weiter. Und dann hatte ich nach dem ersten Monat 1500 Besucher. Und das war ja mein langfristiges Ziel, auf 1000 zu kommen. Dann habe ich nach dem ersten Monat schon 1500 gehabt. Und dann dachte ich, das ist ja toll. Ja. Wie kommt man sonst an so viele Leute halt ran zu dem damaligen Zeitpunkt? Das war schon marketingmäßig für mich sehr hilfreich. Und was dann passiert ist, und das hat mich total überrascht, es haben sich Leute an mich gewandt, die missbraucht wurden. Also diese Missbrauchsthematik, die vorher gar nicht auf meinem Radar war, die ist dann sehr deutlich geworden. Insbesondere Frauen, die missbraucht wurden, also auch sexuell, von, in Anführungsstrichen, Coaches, muss man in dieser Deutlichkeit sagen, und die nicht gewusst haben, an wen die sich wenden sollen. Gesagt, was mache ich denn jetzt? Also wo kann ich denn jetzt hingehen? Ne? Das steht jetzt Aussage gegen Aussage. Vor Gericht komme ich da nicht weiter. Ich habe sozusagen keinen Beweis. Ja, ich bin finanziell, emotional und teilweise eben auch sexuell da ausgenutzt worden. Also wirklich massive Sachen. Und am Anfang habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich mich aber wirklich damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, ich befürchte, da steckt wirklich was dahinter. Zumal dann auch noch sich herausgestellt hat, dass das so insbesondere eine Person war, ein Anbieter, möchte ich mal ganz neutral halt umschreiben, der dann auch so Szene bekannt wurde, wo dann einiges an Problemen sich so angesammelt hat. Und dann man kann nichts dagegen unternehmen. Weil letzten Endes steht da immer Aussage gegen Aussage durch diese Face-to-Face-Situation. Ja, und wenn da jetzt keine Spuren hinterlassen werden, dann beweis mal, dass da jetzt irgendwas stattgefunden hat, was du nicht wolltest. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist unerträglich, diese Situation. Und daraus habe ich dann damals die Interessengemeinschaft Coaching gegründet. Als Interessengemeinschaft von Coaches, die sich auch ethischen Standards verpflichtet fühlen, und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, wir stehen für was anderes, wir stehen für Professionalität und ethische Standards. Und diese Community ist entstanden aus meinen Buchprojekten wiederum und aus dem Datenbankprojekt, was auch letzten Endes aus dem Handbuchprojekt halt entstanden ist. Die Datenbank ist entstanden für die Autoren von meinem ersten Handbuch, um die sichtbar zu machen. Dachte ich mir, das nimmt man gleich eine Datenbank, was soll man da eine Liste nehmen? Und dann kamen halt andere Coaches auf mich zu und haben mich gefragt, ob die auch in diese Datenbank können. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr habt ja nicht an dem Handbuch mitgeschrieben. Und das ist ja sozusagen ein Goodie für die Leute, die an dem Handbuch mitgewirkt haben, weil ich konnte denen kein Honorar zahlen. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, das sind ja vielleicht auch gute Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme euch mit auf, aber dann müsst ihr was dafür bezahlen, weil ich habe Kosten für das System und irgendwo muss das ausgeglichen sein. Das waren die Anfänge von der Coach-Datenbank. Das heißt, ich habe dieses Geschäftsmodell gar nicht erfunden, sondern das ist so durch die Marktentwicklung entstanden. Und dadurch hatte ich dann aber auch Kontakt relativ schnell zu vielen Coaches, zu mehreren hundert Coaches in dem Markt. Ich habe mir die dann halt auch angeschaut, habe mir auch angeguckt, welche Ausbildung hatten die. Also ich habe jetzt nicht einfach alle, die sich selbst als Coaches bezeichnet haben, in die Datenbank aufgenommen, sondern ich habe immer darauf bestanden, dass die auch eine seriöse Ausbildung vorweisen können, um dann auch Qualitätsstandards so in die Branche reinzutransportieren. Und das waren dann die Vorläufer von der Interessengemeinschaft Coaching mit den Coaches, wo ich gesagt habe, wollt ihr euch nicht dieser Sache halt anschließen, weil da draußen gibt's auch unseriöse Machenschaften. Und das ist natürlich ein Problem für die Coaching-Branche, wenn da Missbrauch stattfindet. Und aus der Interessengemeinschaft Coaching ist dann letzten Endes der DBVC heraus entstanden. Wo man dann gesagt hat, dass die Interessengemeinschaft, das war ja im Grunde genommen die GbR, das Ganze dann mal auch vereinstechnisch in einen eingetragenen Verein halt umzuwandeln mit anderen, mit 10 anderen, die dann die Gründungsmitglieder halt waren. Und so ist im Grunde genommen aus diesem Defizit heraus, muss man wirklich so sagen, der DBVC entstanden, wo ich gesagt habe, man muss doch jetzt irgendwas unternehmen. Es gibt auch noch andere Coaches, es gibt auch gute Coaches, die für vernünftige Arbeit halt stehen.
Ich würde da gerne mal reingehen, gerade in dem Zeitpunkt. Also, ja. Weil wir hatten jetzt vor einem halben Jahr, da hast du dich auch sehr aktiv beteiligt an den Diskussionen. Ja. Keine Ahnung, Jan Böhmermann, über Coaches etc., wo man sagt, okay, wir können den Namen ja, glaube ich, ruhig nehmen. Es war ja publik, der Beck zum Beispiel, der mit seinen Speaker-Formaten da so ein bisschen exzessive Veranstaltungen gemacht hat. Was dann medial auch stark stark transportiert wurde und publik gemacht wurde, was ja so ein bisschen auch in dem Bereich ist, was du gesagt hast, da gab es einfach Übergrifflichkeiten.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du ja auch, das sind ja keine Coaches, das ist ja ein ganz anderes Format. Vielleicht kannst du hier mal sagen, was verstehst du unter Coaching oder was versteht der Verband unter Coaching? Was ist es und was ist es vielleicht auch nicht?
Ja, also wir verstehen halt in dem DBVC, in dem Deutschen Bundesverband Coaching, eine Begleitung von Führungskräften und Leuten mit Managementaufgaben. Und zwar auf einer Prozessebene, nicht auf einer inhaltlichen Ebene. Wo es nicht darum geht, dass ich jetzt jemandem sage, wie er seinen Job zu machen hat, sondern dass ich einen Prozess letzten Endes begleite, wo das jemand für sich selbst halt herausfindet. Also diese vielbeschworene Hilfe zur Selbsthilfe. Und in so einem Prozess geht's eben darum, sich überflüssig zu machen und nicht Leute in eine Abhängigkeit zu bringen, weil das wäre sonst keine Hilfe zur Selbsthilfe. Und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwelchen Druck auszuüben, dass Leute Verträge unterzeichnen, sondern das soll ja auf Augenhöhe stattfinden. Der Coach als Experte für den Prozess, die Klientinnen und Klienten als Experten für die Inhalte, weil niemand kennt sich selbst und das Unternehmen besser als die Klienten selber. Manchmal sehen die vielleicht wegen blinder Flecken und anderen psychologischen Effekten den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber das Wissen ist da. Das muss man nur manchmal aus den Menschen halt herauskitzeln. Und das ist ein interessanter Aspekt, aber da geht es halt nicht darum, den Leuten zu sagen, wie sie es machen sollen, auf einer direkten inhaltlichen Ebene unter dem Motto, mach es so und so, sondern es geht darum, finde es letzten Endes halt heraus und wir gehen gemeinsam durch so einen Prozess, wo du das halt auch kannst. Und für mich hat Coaching jetzt nichts mit Massenveranstaltungen zu tun oder mit Seminarverkaufen, sondern für mich ist Coaching im Kern eine Face-to-Face-Veranstaltung, wo es darum geht, wirklich auf einer individuellen Ebene Lösungen zu finden, Probleme zu lösen, Potenziale zu entwickeln, weil jeder Jeck ist anders. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Stärken und jeder hat andere Schwächen. Und deswegen war für mich Coaching immer der Maßanzug, aber nicht die Beratung von der Stange. Und in so einem maßgeschneiderten System sieht man ja schon, das kann ja gar nicht mit einer Masse von Leuten funktionieren, wo du sagst, ich habe eine Methode, die habe auch nur ich und das ist die Wundererfolgsmethode. Und wenn du das so machst, dann wirst du auch wundersam erfolgreich werden. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht an dieses One-Fits-All. Und wenn das dann noch einhergeht mit irgendwelchen Euphorisierungen, wo man die Leute dann in irgendwelche Verträge reinquatscht, unter dem Motto, musst du jetzt unterschreiben, weil nur heute kriegst du noch 50% und guck mal, alle anderen in der Gruppe haben den Vertrag auch schon unterschrieben und dieser massive Verkaufsdruck, der da teilweise ausgeübt wird, das ist ja keine freie Entscheidung mehr. Man sagt ja dann, ja, die haben sich frei entschieden, ja, aber da wird auch eine Menge Druck ausgeübt. Und das hat für mich mit Coaching überhaupt nichts zu tun. So alleine vom Geschäftsgebaren her nicht, von den ethischen Standards mal ganz alt abgesehen. Ich will doch keinen Kunden ins Coaching reinquatschen, sondern ich möchte ja, dass jemand kommt, weil er der Überzeugung ist, das bringt was und nicht, weil er einen Vertrag unterschrieben hat, aus dem er jetzt nicht mehr rauskommt.
Das ist vielleicht noch ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich weiß ja, dass viele PersonalerInnen und Führungskräfte den Podcast auch hören, ja. Wenn die jetzt einen Coach suchen. Was wären so Kriterien, wo die sagen, okay, da kann man sehen, das ist was Seriöses, nicht weil einfach Instagram-Werbung hochgeschaltet wurde, sondern wo kann man so ein bisschen die Qualitätskriterien abprüfen?
Na, das Einfachste ist natürlich immer zu überprüfen, was befähigt denn jemanden als Coach zu arbeiten? Hat diese Person überhaupt eine Ausbildung? Man nennen sich ja so als Coach von eigenen Gnaden und sagen, ich habe an der Universität des Lebens studiert. Ja, das haben wir alle, das ist kein Unterscheidungsmerkmal, ne? Das zählt für mich dann nicht. Ein Coach braucht eine gute Ausbildung, ein Coach braucht definitiv Selbsterfahrung, ein Coach braucht Supervision. Ein Coach sollte mir erklären können, was seine Spezialität ist, was er oder sie halt kann, mit welchen Zielgruppen man halt arbeitet. Ein Coach sollte erklären können, was für ihn oder für sie Erfolgskriterien sind. Und ein Coach sollte mir halt auch erklären können, warum Coaching vielleicht nicht das richtige Format ist. Also was ist die Stärke von Coaching? Aber Coaching kann ja nicht alle Probleme lösen. Wann sollte man halt kein Coaching in Anspruch nehmen? Ein Coach sollte zum Beispiel erklären können, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie? Also wo zieht dieser Coach halt auch die Grenze? Und wenn dann jemand sagt, ja, da gibt's eigentlich gar keine Grenze und so, das ist dann schon mal nicht so ein gutes Zeichen. Und ich würde auch jemanden immer fragen nach Misserfolgserlebnissen. Also was ist nicht gut gelaufen? Weil wenn mir die Leute erzählen, ich habe einen Erfolg nach dem anderen, alles in meinem Leben hat super geklappt und so, dann werde ich persönlich immer misstrauisch. Und jeder seriöse Coach weiß, es ist vollkommen unmöglich, immer nur Erfolge zu produzieren. Das geht nicht, das ist das Leben. Und ich mache die Ehrlichkeit und auch die Seriosität eines Coaches insbesondere davon auch abhängig, ob mir jemand willens und in der Lage ist, von nicht gelungenen Coaching-Prozessen zu berichten. Und auch zu hören, und was hat diese Person dann für sich daraus gelernt? Waren jetzt immer die anderen alle schuld? Oder habe ich ja möglicherweise selber einen Fehler gemacht, aus dem ich dann aber versucht habe, für zukünftige Prozesse was zu lernen? Und das heißt, ich gucke sehr stark auf das Thema Haltung, die dahinter steckt. Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit anderen um? Wie versuche ich, mich selber weiterzuentwickeln? Oder glaube ich, ich bin in meiner Entwicklung fertig? Ich kenne solche Coaches, die sagen, ich bin fertig. Ich habe Ausbildung gemacht, ich habe Supervision gemacht, ich habe Selbsterfahrung gemacht, rauf und runter, brauche ich alles nicht mehr. Und da sage ich, nee, das ist, du bist fertig, aber nicht so, wie du denkst, dass du fertig bist. Für mich ist das ein Weg, da kommt man nicht an. Man kann immer etwas besser machen, man kann immer etwas dazulernen, man kann und sollte sein ganzes Leben lang versuchen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn jemand sagt, ich verkaufe Entwicklung, und übrigens, meine ist abgeschlossen, dann ist das für mich nicht glaubwürdig. Und die Haltung, die dahinter steckt, finde ich persönlich als inakzeptabel, wo ich also sage, es geht gar nicht, dass solche Leute coachen. Und ich habe solche Leute kennengelernt. Man denkt ja, das kann ja gar nicht sein, aber also ich habe eine Menge Leute, eine Menge Coaches kennengelernt in meinem Leben, wo ich wirklich innerlich viele Fragezeichen hatte.
Was würdest du sagen, sind so die relevanten Bausteine für eine gelungene Coaching-Ausbildung? Das heißt, was muss das beinhalten, damit man sagt, okay, du kriegst jetzt mal einen Werkzeugkasten, mit dem du starten kannst?
Ja, der Werkzeugkasten. Ich bin ja selber Herausgeber von 3 Büchern, die sich mit Coaching-Tools beschäftigen. Deswegen kann ich sehr viel, glaube ich, über Werkzeuge halt sagen. Aber eine Sache sage ich auch immer vorweg. Werkzeuge sind Krücken. Werkzeuge sind Krücken, um gehen zu lernen. Das Ziel sollte nicht sein, sich eine Krückensammlung zuzulegen, sondern das Ziel sollte immer sein, gehen zu lernen, ohne Krücken. Ja, dass das ganz natürlich wirkt und nicht so methodisch, technisch. Und das hängt sehr stark mit dem Thema Haltung zusammen, weil ich kann jede Methode missbrauchen zum Nachteil von Klienten. Ich sage immer, mit einem Messer kann ich jemandem ein Brötchen schmieren. Ich kann mit dem Messer aber auch andere Sachen machen. Und das entscheidet nicht das Messer, das entscheidet nicht die Methode, sondern das entscheidet die Hand, die es führt und die Haltung, die diese Hand führt. Und deswegen sollte eine gute Coaching-Ausbildung immer auch Haltung vermitteln. Das geht nicht 1:1. Ich kann nicht jemandem sagen, entwickel mal die und die Haltung, sondern das geschieht über Erfahrung, über Ausprobieren, über Selbsterfahrung. Das heißt, man braucht Methoden, um letzten Endes Haltung zu produzieren, indem man Erfahrungen sammelt, indem man sich in unterschiedlichen Situationen als Coach halt übt. Das heißt, eine Coaching-Ausbildung sollte immer starke Übungsanteile haben, sollte kein reines Theorielernen sein. Und eine gute Coaching-Ausbildung sollte einen immer auch an die eigenen Grenzen führen. Weil Lernen, echtes Lernen, findet immer an der Grenze der eigenen Komfortzone statt. Und wenn ich da nicht hinkomme, dann entwickle ich mich nicht weiter. Und das tut manchmal weh, aber es ist auch gut, weil dann merke ich, okay, ich komme jetzt an eine Grenze, da zieht es jetzt ein bisschen, da wird es auch vielleicht eng und es drückt und es schiebt mich vielleicht und es kneift. Aber da findet Wachstum statt, genau an der Grenze. Oder eben auch nicht, je nachdem, was ich bereit bin, halt zuzulassen. Und das sind für mich die wesentlichen Elemente, die eine Ausbildung bieten sollte. Und wenn du mich persönlich fragst, sage ich auch ganz klar, die Methoden sollten erklärbar sein. Ich bin kein Freund von Esoterik. Ich bin ein Freund von der Erforschung des Unbekannten. Das ist was ganz anderes. Wissenschaft lernt immer dazu. Wissenschaft sollte nicht borniert sein, im Sinne von, es ist ein abgeschlossener Kreis des Wissens und alles da draußen außerhalb ist unseriös. Wissenschaft muss auch immer weiter erforschen und erkunden. Aber es gibt wissenschaftliche, gute, bewährte Erkenntnisprinzipien. Deduktion, Induktion, Falsifizierung, Verifizierung. Ja, da hat man tolle Sachen mitentwickelt und da wird man auch weitere tolle Sachen mitentwickeln. Das heißt, ich bin ein Freund davon, Methoden einzusetzen, die man erklären kann, an die man nicht nur glauben muss, sondern die man nachvollziehbar transparent machen kann. Und da gibt es auch viele tolle Methoden. Das ist für mich auch ein wichtiges Kriterium. Denn wenn das ins Esoterische geht, ja, das mag sein, dass das über einen Placebo-Effekt halt auch wirkt. Dann fände ich es aber wichtig, den Placebo-Effekt besser zu erforschen und nicht mit irgendwelchen komischen Methodchen dann zu arbeiten, die dann so ohne weiteres dann ohne Placebo-Effekt höchstwahrscheinlich nicht funktionieren würden.
Was würdest du sagen, wo findet gerade die meiste Erkenntnisentwicklung in welchem Wissenschaftsbereich statt, der für den Coaching-Bereich relevant ist?
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich blicke ja auch nur durch ein Schlüsselloch in die Welt. Und was mich persönlich halt fasziniert, sind einmal die Neurowissenschaften. Ich hatte noch das Glück, kurz vor seinem Tod bei dem Gerhard Roth eine Weiterbildung machen zu können in dem neurointegrativen Coaching, was mich sehr inspiriert hat, was mich auch sehr gefreut hat, weil viele Dinge, die ich vorher schon als Haltung für mich gefunden hatte, ich auch jetzt neurophysiologisch nochmal verifizieren konnte. Und deswegen glaube ich, dass das so wichtig ist, dass Coaching evidenzbasiert halt sein sollte. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweise. Physiologie ist offensichtlich natürlich, was Evidenz anbelangt, immer gern genommen. Wir können uns aber über Physiologie auch nicht alles erschließen. Ich bin auch ein großer Freund von Achtsamkeitsmethoden. Ich bin ein großer Freund von der Arbeit mit Emotionen, weil Veränderung gelingt niemals ohne Emotionen. Das heißt, ich bin ja so ein bisschen vom Saulus zum Paulus geworden. Ich bin ja wirklich so ein zahlenorientierter Nerd gewesen, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und ich habe dann halt über die Psychologie, aber auch über das, was danach gekommen ist, auch gerade über das Arbeiten, über meine Ausbildung, ich habe mehrere Ausbildungen gemacht als Coach, über meine Weiterbildung, habe ich halt auch mich selbst und halt auch immer weiter erkennen können, wie Veränderungen funktionieren kann. Nicht muss, aber kann. Und gerade bei Menschen hat das sehr viel damit zu tun, dass wir nicht nur aus einem Geist bestehen, sondern nicht nur aus einem Gehirn bestehen, sondern immer auch aus einem Körper. Man glaubt es kaum, vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, unterhalb deines Gehirns hast du noch einen Körper. Da baumelt noch ein Körper unten drunter dran.
Also ich gebe es mal kurz rein, weil du hast es ja auch gesagt, die Coaching-Ausbildung, es geht viel um Selbsterfahrung. Ja. Und ich sage mal, das Modul Embodiment oder Klopftechniken, das hat bei mir, also da habe ich gar keine Erwartungen gehabt, da habe ich nicht gewusst, ich war weder skeptisch noch positiv dem gestimmt, ich war ganz neutral. Und das hat bei mir extrem viel ausgelöst, was mich... Ja, also Klopftechniken, EFT nach Michael Bohne. Und da ist bei mir ganz viel passiert körperlich und hat viel freigesetzt. Und das fand ich zum Beispiel sehr stark.
Ja, es gibt halt viele Zugänge. Und der Körper ist lange Zeit vernachlässigt worden. Aber wir sind ja nicht nur Gehirn, sondern es ist ja alles miteinander vernetzt. Wir sind ja aus einer einzigen Zelle heraus entstanden. Es ist offensichtlich, dass alles miteinander vernetzt ist. Und der Körper hat natürlich auch ein Gedächtnis, über das man ganz viele auch wunderbare Sachen halt abrufen kann. Also gerade die körperorientierten Verfahren, die neurophysiologischen Verfahren, die Emotionsverfahren, die Achtsamkeitsverfahren, den messe ich persönlich, aber wie gesagt, das ist nur mein Blick durchs Schlüsselloch, eine große Zukunft zu. Und das ist überhaupt kein Widerspruch zu der technologischen Entwicklung, die ich gleichzeitig auch sehe. Natürlich wird KI, wird AI, wird extrem viel verändern in den nächsten Jahren in der Coaching-Branche. Das wird viel auf den Kopf stellen. Und da ist vieles möglich mit AI, was viele Leute nicht glauben, dass es möglich ist. Ich habe Systeme gesehen, die wirklich beeindruckend sind, wo ich auch weiß, dass es in den nächsten Jahren halt in den Markt halt kommt, wo ich sage, das wird für einige Coaches schwierig werden. Vor allen Dingen auch für junge Coaches, muss man ganz klar sagen, weil dieser Low-Level-Bereich, dieser Einstiegsbereich des Marktes sehr gut digitalisierbar ist. Und die KI-Systeme, was die können, das ist teilweise jetzt schon beeindruckend. Das wird aber nicht nur Coaches betreffen. Das betrifft auch den Bereich Psychotherapie. Das betrifft auch den Bereich Rechtsberatung. Ja, aber auch in der Juristerei kann man unheimlich viel automatisieren. Ja, wenn man jetzt schaut, wo sind Verträge, wo sind vielleicht Probleme in Verträgen halt drin. AI kann sowas. Ja, das ist, da gibt's auch schon Untersuchungen zu. Also das wird unterschiedlichste Bereiche betreffen und nicht nur Psychologie und Coaching und Therapie und Beratung, sondern auch noch so Bereiche, auch zum Beispiel in Führung. Warum sollte der Bundeskanzler nicht eine KI sein können? Jetzt bin ich jetzt mal ganz ketzerig. Ne? Naja, der schläft nicht, der ist nicht bestechlich.
Wir haben ja schon einen Scholz-O-Maten.
So. Ja, das ist ja schon, du meinst, das ist schon nah an der Digitalisierung dran.
Ja. Ein bisschen mehr Empathie und Menschlichkeit wäre jetzt, kann die KI viel mal echt liefern, ja.
Ich glaube, dass Olaf Scholz ein total menschlicher Mensch ist. Ich glaube, dass Olaf Scholz halt einfach nicht so gut ist, das zu zeigen. Ich glaube, da ist das ganze Emotionsspektrum halt da. Deswegen sehe ich in Olaf Scholz auch so ein bisschen einen missverstandenen Bundeskanzler, möchte ich mal bewusst so eine Gegenperspektive halt aufmachen. Der ist, glaube ich, nicht so clever darin, sich so zu verkaufen oder sowas darzustellen. Das kann man jetzt sympathisch finden, das kann man auch unsympathisch finden. Mir geht es ja letzten Endes darum, so eine Leistung nicht nur von der Show her zu beurteilen. Dafür bin ich auch zu sehr Naturwissenschaftler. Und so verstehe ich mich übrigens auch in meinem Selbstverständnis. Wenn die Leute mich fragen, so denke ich mir, eigentlich bin ich Naturwissenschaftler. Sag ich mir, ja, du hast doch Psychologie studiert. Sag ich ja, aber ich bin hier Doktor Rerum Naturalium. Ich wollte auch keinen Doktor Philosophikus. Ich habe ganz bewusst den Rernat gemacht, weil ich immer versucht habe, eben auch so evidenzbasiert halt so zu arbeiten. Das war für mich damals auch schon wichtig. Naja, aber wieder so zurück zu diesen eigentlichen Themen. Also ich glaube, dass Veränderungsarbeit nicht nur auf einer rein technischen, rationalen Ebene halt stattfinden kann, sondern dass das sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Und da ist auch eine Chance natürlich nach wie vor für Menschen auf einer Beziehungsebene, auf einer empathischen Ebene, wobei man KI auch Empathie programmieren kann und das auch erschreckend gut funktioniert. Ja, also die Menschen, die da draußen jetzt denken, ja, aber ich bin doch sehr empathisch und das kann man nicht ersetzen. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht ersetzen, aber man kann es verdammt gut simulieren. Und für einen gewissen Prozentsatz an Coachings wird das wahrscheinlich auch ausreichen. Ich bin nicht in der Lage, das zu beziffern, weil das so disruptiv ist, dass auch ich mich wirklich schwer damit tue. Und ich glaube, ich bin ganz gut in Technikfolgenabschätzung immer gewesen. Aber diese KI-Geschichte, da muss ich wirklich sagen, das fällt selbst mir schwer, da zu sagen, worauf das hinausläuft.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt mal die ganzen Biofeedback-Systeme mit reinnehme. Das heißt, wie schnell kann eine Webcam an Mimik, Gestik, körperliche Reaktionen erkennen, was welche Frage auslöst, was mir als Coach vielleicht tatsächlich untergeht. Aber die Systeme erfassen das sofort und können ja schon an der Sprache, an den Sprachbrüchen ganz schnell.
Muster, genau. Wo du Depressionen dran erkennen kannst. Alles, was mit Mustererkennung zu tun hat. Da haben wir im Grunde genommen absehbar gar keine Chance gegen KI. Aber das heißt ja nicht entweder oder, sondern das kann man ja auch miteinander verknüpfen. Also ich sehe in diesen hybriden Formaten menschlicher Coach mit KI-Unterstützung als im Hintergrund mitlaufende Diagnostik. Das kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, so als Hybridformat.
Also ich habe zum Beispiel, ich bringe gleich mal das Beispiel, weil ich habe einen Coachy, der sich selber, der sehr, sehr technikaffin ist, der sich selber schon in künstlichen Intelligenzsystemen einen eigenen Coach programmiert hat, der den neben mir quasi laufen lässt und so selbst Coaching-Geschichten immer laufen hat, das Ganze begleitet. So, also das finde ich schon extrem spannend. Und ich finde, das ergänzt sich halt, und jetzt sind wir auch bei Technologieoffenheit, das kann sich halt sehr gut ergänzen und bereichern sein und muss nicht in Konkurrenz stehen.
Es muss nicht in Konkurrenz stehen, aber ich bin ja auch jemand, der gelernt hat, betriebswirtschaftlich zu denken, auch übrigens ein Teil von unternehmerischer Entwicklung, das gehört halt einfach mit dazu, wobei ich ja immer schon Zahlen mochte. Wenn du jetzt sagst, ich kann ein Coaching nehmen und sagen wir mal, das Coaching kostet 3000 Euro mit einem Menschen oder ich kann ein Coaching machen und sage, das kostet 30 Euro mit einem Monat KI. Dann wird wahrscheinlich die KI nicht so gut sein wie der Mensch. Aber wenn sie 100-mal billiger ist, dann hat das eine Konsequenz. Wenn wir jetzt mal denken, wer kauft Coachings ein? Und Coachings werden eingekauft von Konzernen und von KMUs. So, das macht einen sehr großen Teil des Marktes halt aus. Die stehen alle in einem Wettbewerb, untereinander und miteinander und in ihren Branchen. Da gibt's keine Wohltaten zu verschenken. Wenn die sagen, naja, das KI-Coaching, das wirkt vielleicht nur zu 80%, aber ich spare 99% der Kosten, dann hätte ich persönlich eine Befürchtung, worauf das hinausläuft. Ne? Und es wird immer Menschen geben, die sich von Menschen coachen lassen wollen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber die Frage ist, in welcher Größenordnung findet das Ganze dann noch statt? Und das wird sehr spannend. Gelingt es uns als Menschen, einen Vorteil zu konservieren gegenüber der KI, der diesen Preisunterschied letzten Endes wert ist? Ich halte es nicht für unmöglich, aber ich denke, wir müssen uns echt anstrengen. Und das wird spannend. Das wird wirklich sehr spannend. Und oder wird das Coaching sowas werden wie das Reiten? Das ist so mein aktuelles Lieblingsbeispiel, dass ich mal sage, Coaching wird so das Reiten von morgen. Reiten war ja früher mal notwendig, um Waren und Menschen von A nach B zu transportieren. Da gab es Pferde und Kutschen. Und wenn man von A nach B reisen wollte, dann brauchte man ein Pferd. Sonst hat das irrsinnig lange gedauert. Und dann wurde irgendwann halt der Drahtesel erfunden und das Automobil. Und Kaiser Wilhelm, bekanntes Zitat, ne? Das, ich glaube an das Pferd, das Automobil hat keine Zukunft. Ja, also mit solchen Prognosen wäre ich sehr vorsichtig. Aber heute reiten Menschen ja immer noch. Aber ja nicht mehr zum Warentransport, sondern es ist jetzt eine Kulturleistung geworden. Es ist ein Sport geworden. Und vielleicht ist das Coaching der Zukunft auch mehr so eine Kulturleistung, wo es gar nicht um die Funktionalität geht, weil die Maschinen besser abbilden können, wo aber die Kulturleistung dann im Vordergrund steht, dass man sagt, nein, ich möchte aber reiten, nicht um mich von A nach B zu transportieren und nicht um Waren zu transportieren, sondern weil ich die Sache an und für sich für begehrenswert halte. Und das könnte, wenn das Coaching sozusagen zum Reiten von morgen wird, ja, dann wird es eine reine Kulturleistung, wo es nicht mehr um Funktionalität geht und die Funktionsleistung, die wird dann von Maschinen übernommen, so wie der Traktor das Pferd ersetzt hat in der Landwirtschaft.
Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Zeit gucke und auf unsere Inhalte, dann war das gerade ein spannender Ritt, um in der Sprache zu bleiben. Denn ich habe keine meiner Fragen gestellt, die ich geplant habe, was aber nicht unüblich ist. Und gleichzeitig hast du eigentlich schon meine Abschlussfrage für den inhaltlichen Teil sehr gut dargestellt. Denn die Abschlussfrage wäre ja, und jetzt ist auch immer unser Inhalt immer noch stimmig, wie entwickelt sich der Coaching-Markt und welchen Ausblick kannst du geben? Als Coach würde ich sagen, zeitweise hatte ich ein leicht dystopisches Gefühl und gleichzeitig bin ich relativ beruhigt, weil ich glaube immer an friedliche Koexistenz von Technologie und menschlichem Dasein. Aber gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, ne, in diesem Format nochmal, wo du die Chance hast, okay, ich würde hier gerne nochmal, das ist mir ein wichtiges Thema, da möchte ich ja nochmal drauf eingehen, dass du das nochmal adressieren möchtest.
Also Zukunft ist nichts, was von irgendwo auf uns zukommt, sondern Zukunft ist das, was wir daraus machen. Ich bin immer ein Freund von Gestalten und nicht gestaltet werden. Und wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, dass bestimmte Dinge in eine bestimmte Richtung gehen sollen, dann können wir das gestalten. Wir müssen es aber wollen. Zukunft kommt nicht über uns, sondern wir machen die. Und da möchte ich nochmal ganz bewusst auch nochmal appellieren an die Selbststeuerungsfähigkeiten oder die Selbstgestaltung, den Selbstgestaltungswillen von Menschen grundsätzlich. Dafür bin ich ja auch Unternehmer und nicht Unterlasser geworden. ich möchte selber was gestalten. KI ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu gestalten. Es ist ein Werkzeug. Wir können uns davon natürlich übermannen lassen. Ich kann mich auch von einem Trecker überrollen lassen. Ich kann aber auch lernen, mit dem Trecker anders produktiv zu sein als mit dem Pferd. Da muss ich aber lernen wollen. Und ich kann deswegen nur sagen an alle Jungen und Junggebliebenen da draußen, bitte, bitte, bitte setzt euch mit KI auseinander. Es wäre genauso wie als ich jung war zu sagen, ich gucke mir den Computer erst an, wenn ich meine Diplomarbeit schreibe. Ich bin extrem froh, dass ich als Jugendlicher meinen C64 von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, weil das für mich der Einstieg war, mich ans Lenkrad zu setzen und nicht überrollen zu lassen. KI überrollt uns nicht, sondern KI ist erstmal ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können. Und das gibt uns die Möglichkeit, auf einem anderen Niveau zu coachen, wenn wir das nutzen. Aber dann müssen wir es auch tun, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und wir könnten jetzt über Marketingmaßnahmen reden, wir könnten jetzt über Zielgruppen reden, wir könnten jetzt über Branchenumsätze reden. Aber meine Wahrheit ist, und das ist nur eine Perspektive, meine Wahrheit, das wird sich alles so radikal verändern, dass alles das, was ich jetzt hier darüber sagen könnte, wahrscheinlich in ganz kurzer Zukunft vollkommen eine Makulatur ist, weil wir einfach diese disruptive Entwicklung vor uns haben. Deswegen, glaube ich, sind wir gar nicht an dem Thema vorbei, sondern wir haben genau in den Kern des Themas getroffen, was diese Branche halt auszeichnet. Diese Branche, da bin ich mir sehr sicher, wird in der nahen Zukunft eine vollkommen disruptive Entwicklung auszeichnen, wo alles nochmal sich verändert wird und auch die alten Hasen nochmal ihr Geschäft neu lernen müssen. Total spannend und richtig große Chancen für gerade junge Leute, die ja meistens technikaffiner sind. Es gibt auch Alte, die technikaffin sind, aber machen wir uns nichts vor. In der Regel haben die jungen Menschen da weniger Berührungsängste mit. Und wenn die dadurch neue kreative Formate halt entwickeln, das ist doch großartig, welche Chancen sich daraus entwickeln. Ich sehe da mehr die Chancen als die Risiken. Ja, da verändert sich jetzt was. Ja, die alten Rezepte von gestern funktionieren nicht mehr. Und ja, das ist toll, weil ich will nicht im Mittelalter leben. Ich will nicht 500 Jahre keine Veränderung, wie ich vorhin schon sagte. Ich finde, das ist eine Chance. Und das müssen wir sehen. Und nicht, oh, da kommt jetzt die KI und jetzt funktioniert mein Geschäftsmodell nicht mehr. Ja, das wird so sein. Aber habt da doch bitte keine Angst vor, sondern setzt euch damit auseinander, gestaltet neu, nutzt auch die enorme Kreativität. Ein Beispiel. Ich habe letzte Woche eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen, unsere 60. Ausbildung. Wow, hätte ich niemals gedacht, dass ich das schaffen würde. Und einer unserer Absolventen hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat seine Präsentation von seinem Coaching-Konzept bei ChatGPT eingegeben und hat gesagt, ChatGPT, mach mir einen Song daraus, einen Songtext. Und zwar für eine Arie. Und dann hat ChatGPT eine Arie aus einer Präsentation gemacht. Und dann ist er auf udio.com gegangen und hat diesen Text dort reingegeben und hat sich innerhalb von einer Stunde eine Arie machen lassen über Coaching. Und das haben wir vorgespielt in der Ausbildungsgruppe. Wir haben Gänsehaut bekommen. So gut war das. Der hat in einer Stunde eine Arie produziert. Also wenn das kein Kreativitätsboost ist, dann weiß ich es nicht. Und das ist mal meine Vorstellung von der Zukunft, dass wir dann keine Angst davor haben. Ja, das verändert viel. Aber auf einmal können wir Sachen machen, das hätten wir vorher nicht gekonnt. Und das finde ich toll. Und du merkst schon an meiner Stimme meine Begeisterung für diese Sachen. Ich habe da überhaupt gar keine Angst vor, dass sich so viel verändern wird. Und dass wahrscheinlich fast alles Makulatur wird, was wir jetzt glauben, am sicheren Wissen zu haben. Sondern das ist halt eine technologische Revolution und wie fast jede technologische Revolution hat sie gesellschaftliche Auswirkungen. Und jetzt sind wir Coaches mal dran.
So, und mit diesem Appell würde ich unseren inhaltlichen Hauptteil auch abbinden. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen zum persönlichen Teil, aber der erste Teil war ja sogar sehr, sehr persönlich. Aber deine Meinung, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ja, Ehrlichkeit. Wenn du nicht ehrlich bist, kriegst du keine Glaubwürdigkeit. Und wenn du nicht glaubwürdig bist als Führungskraft, kannst du nicht führen. Du brauchst Ehrlichkeit, du musst fair sein. Die Leute haben ein sehr feines Gefühl für Fairness und vor allen Dingen auch für Unfairness. Dialogbereitschaft. Das funktioniert nicht mehr so wie in den 80er Jahren. Ich weise an, sie führen aus. Das läuft nicht. Führung wird immer transformativer und immer weniger transaktional. Die Leute geben nicht ihr Gehirnhab für Geld. Das ist nicht zu machen. Das ist auch nicht erstrebenswert, davon mal ganz abgesehen. Ich muss Vertrauen generieren können. Und das kann ich nur, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich nur, wenn ich fair bin. Das kann ich nur, wenn ich in den Dialog gehe. Und das kann ich auch nur, wenn ich vorbildhaftes Verhalten zeige. Dann vertrauen mir Menschen. Und wenn mir Menschen nicht vertrauen, dann kann ich sie nicht führen. Das ist nicht managen. Führen ist für mich nicht managen. Das ist nicht verwalten. Sondern führen bedeutet, die Leute glauben an mich und sind davon überzeugt und lassen sich auch von mir führen. Und dafür brauche ich ihr Vertrauen. Und das muss ich mir erarbeiten. Das wird mir nicht geschenkt. Oder vielleicht wird es mir manchmal geschenkt, dann muss ich mich dessen aber auch würdig erweisen. Dann muss ich auch liefern. Und Vertrauen ist extrem schnell verspielt und ist extrem langsam aufgebaut. Und deswegen ist das für mich die zentrale Variable. Aber du kannst nicht Vertrauen erwarten, ohne selbst welches zu geben. Das ist Vertrauen, das ist nämlich keine Einbahnstraße. Und da tun sich ja schon viele Führungskräfte mit schwer, dass sie sagen, ja, ich will, dass ihr mir vertraut und übrigens euch kontrolliere ich. So funktioniert das nicht. Deswegen brauchst du auch da Dialogbereitschaft und Fairness. Und deswegen hängen diese Werte für mich unmittelbar miteinander zusammen. Und das sind für mich auch universelle Werte. Solange man Menschen führt, wird man die brauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das muss eine gute KI, die Menschen führen soll, auch hinbekommen. Die muss dann eben auch vertrauenswürdig sein. Und dann ist die Frage, traue ich so einem Computer? Oder traue ich dem nicht? Traue ich lieber einem Menschen? Sieht man ja im Straßenverkehr. Traue ich dem Auto zu, dass das selbst steuert? Oder steuere ich da lieber selber? Die eine Hälfte der Menschen sagt, das ist super, dann muss ich nicht so viel selbst lenken. Die andere sagt, mache ich nicht. Diese ganzen Automatismen und Assistenzsysteme benutze ich nicht. Ich will selber steuern. So ähnlich wird es hier wahrscheinlich halt auch kommen. Man wird einiges automatisieren können, auch im Bereich Führung. Das würde ich auch nicht unterschätzen. Aber am Ende geht es um sowas wie Vertrauen. Und ich glaube, dass das auch noch eine sehr starke menschliche Qualität ist.
Mhm. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, ein Unternehmen aus dem Nichts heraus aufzubauen. Ich habe das nicht geerbt, ich habe das nicht geschenkt bekommen. Ich habe das mit viel Glück, mit viel Unterstützung von tollen Leuten aufbauen dürfen und darf das heute leiten. Und Ähnliches gilt auch für den Berufsverband, auch aus dem Nichts heraus aufgebaut, so wie ich es vorhin so ein bisschen ja skizziert habe. Aber das ist immer eine Teamleistung. Ich sage nicht, ich habe das alles alleine gemacht, sondern ja, ich habe das gemacht, aber nicht alleine. Ohne mich wäre es nicht gegangen. Nur mit mir wäre es aber auch nicht gegangen. Das ist immer eine Teamleistung. Und das ist auch wieder Unternehmertum versus Selbstständigkeit. Wobei, wir sind alle Zwergen auf den Schultern von Riesen. Ne? Wir lernen ja mehr viel von anderen halt übernommen. Da mache ich mir auch keine Illusion. Mhm.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ja, ich würde gerne, ich bin ja auch schon nicht mehr der Allerjüngste, aber ich würde gerne 10 Kilometer am Stück laufen können, ohne am nächsten Tag Schmerzen zu haben. Und irgendwann werde ich das auch nochmal schaffen. Also mein Ehrgeiz ist da ungebrochen.
Okay. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
Ja, boah, das ist auch eine Frage, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Du hast mir die ja auch geschickt. Gott sei Dank hast du mir die Frage vorher geschickt. Und es gibt ein Buch, das habe ich immer sofort. Und das empfehle ich bis heute, obwohl das alt ist. Und das ist Kevin Kelly, Das Ende der Kontrolle auf Deutsch oder im englischen Original viel besser, Out of Control. Kann ich wirklich empfehlen. Man kriegt es nicht nur noch gebraucht irgendwo, aber Kevin Kelly, Das Ende der Kontrolle, eines der wenigen Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, und ich habe echt eine Menge Bücher in meinem Leben lesen dürfen, wo ich mehrere elementare Aha-Erlebnisse hatte. Das habe ich mit Mitte 20 gelesen. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist, glaube ich, 30 Jahre alt, das Buch, 25, 30 Jahre alt. Aber wo ich wirklich sage, wow, Kevin Kelly war auch Chefredakteur von Wired. Ein genialer Querdenker. Unglaublich inspirierendes Buch. Es ist alt, kann ich immer noch empfehlen. Also, wie gesagt, man kriegt das nur noch gebraucht. Was mich natürlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, über diese Umwege zur Psychologie gebracht hat, die Börse. Ich bin ja übrigens Spekulant geblieben, ne? Das hat mich nie verlassen. Bin bis heute im Finanzsektor ganz gut mit dabei. Viele meiner Kunden kommen auch aus diesem Bereich, nebenbei bemerkt. Costolanis Wunderland von Geld und Börse. Also wenn man Wiener Kaffeehausgeschichten mag, wenn man ein Faible hat für augenzwinkernde Spekulationen und nicht für ein How-to-Do-Buch, dann kann ich wirklich Costolanis Klassiker da definitiv halt empfehlen. In fachlicher Hinsicht habe ich eine ganz klare Empfehlung, eine Pflichtlektüre für alle Psychologen, und eine absolute Empfehlung für alle Coaches. Jürgen Kriez, Grundkonzepte der Psychotherapie. Ein Buch, was man gelesen haben muss, wenn man beraterisch oder therapeutisch auf alle Fälle unterwegs ist. Dann würde ich wirklich sagen, Pflichtlektüre. Und dieses Buch ist Jürgen Kriez. Ich kenne Jürgen Kriez auch persönlich. Der hat das so aufwendig recherchiert. Das ist so gut recherchiert. Da steckt so viel Mühe drin. Der hat da wirklich Jahre seines Lebens investiert, dieses Buch auf die Beine zu stellen. Und das Schöne ist, Jürgen hat selber mal gesagt, er hat, nachdem er selber dieses Buch geschrieben hat, diese ganzen unterschiedlichen Psychotherapien zu beschreiben, darüber auch eine Wertschätzung für jede einzelne Form von Therapie gefunden, die er so am Anfang gar nicht so in der Form halt hatte. Und das ist, glaube ich, so eine Liebeserklärung auch an die Unterschiedlichkeit, an die Diversität, die es da halt gibt. Deswegen kann ich das auch empfehlen. Und was mich, das ist jetzt so eine vierte Seite, obwohl du nur noch dreien gefragt hast, aber das muss ich loswerden, weil mich das unheimlich in meinem Leben beeinflusst hat, als ganz junger Mensch und so als Achtjähriger. Als Achtjähriger, ich hatte alles gelesen, ich habe früh angefangen zu lesen, ich war schon immer eine Leseratte. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich alles gelesen gehabt, was es bei uns im Haushalt gab. Also, und dann habe ich, dann gab es so ein neues Buch auf dem Nachttisch von meinem Vater. Das hatte meine Mutter meinem Vater geschenkt, und zwar von Ephraim Kishon. Das dicke Kishon-Buch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine ganz große Sammlung oder das dickste Buch, keine Ahnung, irgendwie sowas, mit Satiren. Ephraim Kishon war ja Satiriker, israelischer Satiriker. Und in meiner Verzweiflung, weil ich Lesestoff gesucht habe, habe ich mir dieses Buch einfach mal ausgeliehen vom Nachttisch meines Vaters. Und jetzt war ich 8 Jahre alt und normalerweise liest man als Achtjähriger keine Satiren. Und ich habe das natürlich nicht verstanden. Und ich habe so die erste Seite gelesen und dachte mir, meint der das ernst? Also ich fühle wirklich noch diesen Gedanken in mir als Achtjähriger, wie das so in mir hochkam. Und dann habe ich so 1,5 Seiten gelesen und dann wusste ich, nee, das meint er nicht ernst. Und dann habe ich das mit einem großen Genuss gelesen. Dieses Ganze, das war wirklich so ein richtig dickes Buch mit also ganz vielen Geschichten von Kishon. Das war so ein Sammelbuch. Und das ist jetzt wahrscheinlich eher ungewöhnlich, das 8-jährige Satire lesen. Ich bin immer sehr adaptiv gewesen. Das heißt, wenn ich was gelesen habe von einem Autor, dann habe ich immer so diesen Stil übernommen. Und dann habe ich dann auch so meine Deutscharbeiten zu dem Alter, also da war ich in der 2. Klasse, die sind dann schon von Kishon beeinflusst worden. Das haben aber meine Lehrer nicht verstanden. Und das hat mir große Probleme im Deutschunterricht halt beschert, weil die haben gedacht, ich bin ein bisschen doof oder so, ne? Und weil die es gar nicht zuordnen konnten, dass ein 8-Jähriger leicht satirisch unterwegs ist. Und Kishon hat wirklich extrem früh mein Verständnis von Humor geprägt. Und dafür bin ich dem unendlich dankbar, weil Humor ist so wichtig im Leben und vor allen Dingen in meinem Leben. Und das wäre ohne Kishon und ohne dieses Buch wäre das nicht passiert und da bin ich sehr dankbar für.
Auch hier nochmal eine kleine Empfehlung für die Zuhörenden, einfach die Folge von Business Coaching and More, genau, zu der Folge Humor und Provokation im Coaching. Auch sehr schöne Folge.
Ja, danke.
Jetzt noch eine größere Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, also die wichtigste Erkenntnis war für mich, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Perspektiven. Und das sage ich als Naturwissenschaftler. Na, und jetzt schlagen wahrscheinlich die anderen Naturwissenschaftler, die da draußen, wenn es welche gibt, die zuhören, die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann man sowas sagen? Ja, ich behaupte das nach wie vor, auch wenn da andere den Kopf über... Aber ja, 2 und 2 ist doch 4, das ist doch eine universelle Wahrheit. Ja, weil Mathematik eine Axiomatik ist. Ja, das ist vorher definiert, dass 1 und 1, 2 ist, dann ist 2 und 2, 4. Die Hopi-Indianer haben eine ganz andere Mathematik. Für die gibt's 1, 2, viele. Auf Basis der Mathematik entsteht eine ganz andere Perspektive, was 2 und 2 ist. Da ist das nämlich viele und nicht 4. Und so kann man es auch sehen, es gibt nämlich gar nicht 2 gleiche Dinge im Universum. Es gibt nicht mal 2 gleiche Atome im Universum. Und es gibt viele Atome im Universum, wie wir es kennen. Und wer weiß, wie viele Universen es gibt, die wir nicht kennen. Deswegen, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur Perspektiven. Deswegen gibt es für mich auch kein besser oder schlechter, sondern nur ein anders. Und Wertung entsteht immer nur vor dem Hintergrund meines persönlichen Wertesystems. Das ist aber nicht universell. Das kann nicht den Anspruch haben an Universalität. Und deswegen ist das für mich... Und ich komme ja aus diesem Denken, diesem zahlenorientierten Denken heraus, ein Riesenschritt gewesen zu erkennen, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Perspektiven. Und die muss ich nebeneinander legen, um Dialog zu ermöglichen. Und dann muss ich schauen, gibt es eine gemeinsame Ebene, wo man sich treffen kann? Gibt es vielleicht sogar eine gemeinsame Wahrheit oder ein gemeinsames Narrativ, wenn man zusammenarbeiten muss? Aber zu glauben, es gibt eine Wahrheit und die könnte man jetzt gemeinsam finden, von der Perspektive habe ich mich verabschiedet. Das war für mich sehr wichtig.
Dazu auch schön das passende Zitat von Gunter Schmidt, wir sind nur Realitätenkellner, ja. Finde ich auch sehr stimmig dazu.
Genau. Ja, was mich dann noch beeinflusst hat, ist aus der Individualpsychologie, keine Zeit gibt es nicht, es gibt nur kein Interesse. So, ja, stimmt. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich im Grunde genommen, interessiert mich nicht. Oder ich sage, etwas anderes ist für mich wichtiger. Dann kann ich das aber auch zugeben. Wir sagen halt keine Zeit, weil wir gefällig sein wollen. Wir wollen vielleicht jemanden nicht kränken und sagen, dein Thema ist mir egal. Ich habe einen Lieblingsklienten, und der ist super fokussiert und ich mag den total. Und der ist auch wahnsinnig, auch betriebswirtschaftlich erfolgreich. Und wir verstehen uns, wir haben auch eine ähnliche Art von Humor. Das ist sehr angenehm. Und ich bin jetzt so ein Netzwerker, ja. Ich vernetze auch meine Klienten gerne miteinander. Und wenn ich so manchmal denke, ah, der kann das gut und der kann das gut, die sollten sich unbedingt mal kennenlernen, dann mache ich sowas auch. Frage ich natürlich vor, ob ich das darf. Wegen Diskretion, ist klar. Und dann habe ich den auch gefragt, hätten Sie Interesse, jemanden kennenzulernen, der das und das macht? Haben wir so zusammen im Auto gesessen und er fuhr. Und er sagte zu mir, ich habe genug Kontakte, interessiert mich nicht. Und dann dachte ich mir, du bist so borniert. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, aber oh wow, du bist aber auch wahnsinnig fokussiert. Und ja. Ich schätze diese Straightness, ich schätze diesen Fokus. Das ist das Geheimnis seines Erfolges, der sagt, nö, ich habe genug Kontakte. Ich hätte das niemals gesagt, wenn mir jemals gesagt hätte, du, ich habe da jemanden kennengelernt, ich würde euch gerne zusammenführen, hättest du da Interesse, dann würde ich immer ja sagen. Und das schätze ich so an dem, dass der sagt, nö, ich habe genug Kontakt. Ich, wie cool. Und tatsächlich habe ich dann anschließend, da hätte ich gerne eine Scheibe mehr von diesem Fokus. Weil ich glaube, ich hätte mehr in meinem Leben erreichen können. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit meinem Leben, bitte nicht missverstehen, aber ich hätte mehr erreichen können, wenn ich mehr Fokus gehabt hätte. Aber ich hätte auch weniger erreicht, wenn ich mehr Fokus gehabt hätte, weil mein Leben wäre dann weniger bunt. Und deswegen habe ich mich so entschieden und bin da halt für mich halt fein. Und das bringt mich zu dem nächsten Satz, zu dem dritten Satz. Auch für mich als zahlenorientierter Mensch, der ich mal war, eine unglaublich wertvolle und wichtige Erkenntnis. Ich habe halt nicht über mich selbst, bin ich auch ganz ehrlich, sondern über meine Klienten verstanden, dass man auf jedem finanziellen Niveau glücklich sein kann und dass man auf jedem finanziellen Niveau unglücklich sein kann. Ich habe mit unterschiedlichsten Menschen gearbeitet. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die extrem vermögend waren. Also da sind wir nicht mehr im neunstelligen Bereich, da sind wir schon ein bisschen weiter. Kommt ja auch nicht mehr so viel danach. Das sind meistens Familien, Clans, das sind nicht einzelne Leute, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Hm. Und ich kann dir und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich bestätigen, Geld ist, also egal wie viel Geld du hast, du wirst dadurch nicht glücklicher, du wirst auch nicht automatisch unglücklich. Aber auch wenn du Milliardär bist, du hast Probleme. Und manchmal auch ganz triviale, manchmal auch auf einem anderen Niveau. Aber je mehr man hat, desto mehr kann man auch verlieren. Und das ist nicht so einfach. Und wenn die Leute wissen, dass du viel hast, dann ist Security und so schon nicht so ganz unwesentlich und das engt dich sehr in deiner Freiheit ein. Und da habe ich halt auch gelernt, das ist also ab einem gewissen finanziellen Niveau, was in Deutschland relativ ich will jetzt niemandem wehtun, relativ leicht erreichbar ist, immer noch schwer genug für viele, da kommt nichts mehr an Zufriedenheit. Da kannst du so viel Geld mehr haben, wie du willst. Da hast du halt einfach ein paar Nullen mehr auf dem Konto. Aber du wirst dadurch kein glücklicherer Mensch, du wirst dadurch nicht zufriedener. Das ist eine große Illusion, der viele Leute halt aufsitzen. Vor allen Dingen die, die dieses finanzielle Niveau natürlich nicht haben. Da sagt man ja, du hast leicht reden, dir geht's ja gut. Aber wie gesagt, es geht gar nicht um mich, sondern um eine Beobachtung. Einer meiner Klienten, das hat mich tief bewegt, hat mal etwas zu mir gesagt. Der war auch Unternehmer. Der hat das Unternehmen geerbt in fünfter Generation. Die Familie ist sehr, sehr vermögend. Das ist also entsprechender Bereich. Und er sagte zu mir, als ich 17 Jahre alt war, da habe ich gemerkt, dass ich keine Freunde habe, sondern dass um mich herum nur Menschen sind, die das Geld meines Vaters mögen. Und wenn ein 17-Jähriger zu der Erkenntnis kommt, das ist unglaublich bitter.
Das ist unglaublich hart,
weil du weißt nie, ob du wirklich, ob die wirklich dich mögen oder ob du einfach nur eine goldene Gans für die bist. Und man sagt ja, aber der ist ja mit dem goldenen Löffel geboren oder mit dem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Als ob das die Garantie wäre für ein leichtes Leben. Das ist es nicht. Ich kenne Leute, die so groß geworden sind und ich kann wirklich allen sagen, das ist anders schwierig. Aber es ist definitiv nicht leicht, so groß zu werden. Weil das Erbe, was du da hast, der Druck von der Familie, der auf dir lastet, du willst nicht die Generation sein, die das, was die anderen aufgebaut haben, kaputt macht. Es ist unglaublich schwierig, sich aus solchen Systemen halt herauszuziehen und zu sagen, ich mache das nicht, ich übernehme die Firma nicht, ich gebe das an Management und ich bin nur noch im Aufsichtsrat und so. Also da wird familiär unglaublicher Druck halt teilweise halt ausgeübt, implizit, gar nicht mal so sehr explizit. Und auch ein Selbstanspruch, der da halt entsteht. Daraus habe ich halt gelernt, ab einem gewissen finanziellen Niveau, man sagt so als Daumenregel, wenn du so 70.000, 80.000 Euro im Jahr verdienst,
der Grenznutzen erreicht.
Dann, du kannst, es gibt immer mehr, weißt du, es gibt immer einen größeren Fisch, wie bei Star Wars. Es gibt immer einen, der mehr hat. Wenn du 100 Millionen hast, dann kommst du dir vor wie ein Sozialhilfeempfänger, wenn du auf Elon Musk guckst. Ja, und Elon Musk, der guckt dann wieder auch auf andere, das ist auch jemand, der ist nie zufrieden. Das kann der gar nicht sein. Das ist wie Salzwasser trinken.
Der ist aber auch nicht vom Geld getrieben.
Der ist nicht vom Geld getrieben, aber der steckt natürlich auch in betriebswirtschaftlichen Zwängen, die teilweise recht erheblich sind. Geld besitzen wollen und zu glauben, dass man über mehr Geld mehr Glück hat, ist wie Salzwasser trinken, um den Durst zu löschen. Du trinkst dann immer mehr, weil du es musst, aber du löschst niemals deinen Durst. Das ist nicht der Weg. Und das sag ich als jemand, der weiß, dass man als Unternehmer natürlich Geld braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Ja, ohne Geld geht's nicht. Aber das Ziel meines Lebens ist es nicht, möglichst viel anzusammeln, in der Hoffnung, das würde mich jetzt glücklicher machen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was mir persönlich sehr wichtig war als Grundlage, um auch zu sagen, wann ist genug eigentlich genug? Und da verlieren viele Leute den Maßstab. Weil du als Unternehmer auch teilweise den Tiger reitest. Ne? Du bist auch teilweise einfach dazu verdammt zu wachsen. Du kannst gar nicht stagnieren in bestimmten Branchen, weil dann kannst du bestimmte Aufträge nicht machen, da bist du zu klein. Ne? Mein Schwager ist auch Unternehmer, der macht so metallverarbeitenden Betrieb hat der. Und da haben wir oft über dieses Thema halt gesprochen, was ist eigentlich so die optimale Unternehmensgröße? Und der hat auch alles durch, von einer Handvoll Mitarbeitern bis zu jetzt, er hat jetzt so 70, 80 Mitarbeiter, der hat das entsprechend auch entwickelt und weiß ich noch, als er weniger Mitarbeiter hatte, haben wir schon über dieses Thema gesprochen, jetzt hat er halt ein paar mehr. Man denkt immer, ja, wenn ich die Mitarbeiterzahl habe, dann habe ich das Problem nicht mehr, das stimmt, aber du hast dann andere Probleme, an die du zu dem Zeitpunkt nicht gedacht hast. Es gibt nicht die ideale Unternehmensgröße, wo man sagt, dann habe ich das geschafft oder dann habe ich keine Probleme mehr. Du hast immer Probleme als Unternehmer, du hast immer Herausforderungen. Die Mitarbeiterzahl sorgt dafür, dass du dann halt mit steigender Zahl andere Themen hast, an die du vorher halt nicht gedacht hast. Deswegen sage ich allen Mitarbeitern da draußen, ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr nur einen Mitarbeiter habt oder zwei oder fünf oder 50 oder 100. Das ist nicht besser oder schlechter. Das ist einfach anders. Das sind andere Probleme. Aber wenn du glaubst, dass du mit 50 Mitarbeitern keine Probleme mehr hast, die du jetzt mit 5 Mitarbeitern hast, dann sitzt du einer Illusion auf. Und das kann einen dann ja auch entspannen, weil auch da zeigt sich, du bist mit 5 Mitarbeitern genauso ein guter Unternehmer wie mit 50 oder wie mit 500. Das ist mehr eine Frage des Mindsets. Das wissen auch die Unternehmer untereinander. Tatsächlich wünschen sich viele Unternehmer, die 5.000 Angestellte haben, wünschen sich wieder einen Laden zu führen mit 50 oder mit 5. Und das hat einen Grund. Ne? Also Größe, das ist es nicht. Und das ist auch Das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis für mich halt auch zu sehen. Es gibt nicht die perfekte Unternehmensgröße, wo man dann das Gefühl hat, jetzt ist alles wunderbar und schön. Das ist eine Illusion. den Zahn ziehe ich dann auch vielen Gründern, die dann sagen, ja, wir haben jetzt hier drei Leute und unser Ziel ist ja dann irgendwie auf 300 oder 500 oder 5000 oder was auch immer zu kommen und dann haben wir es geschafft. Du hast es nie geschafft als Unternehmer. Du musst immer kämpfen. Du musst immer, es geht immer weiter, ne? Das ist aber, ist mehr eine Philosophie des Lebens, als dass man dann irgendwann mal ein Ziel erreicht. Klar, du kannst natürlich sagen, ich pumpe das Ding hoch und dann verkaufe ich das und dann mache mein Exit. Aber das ist für mich nicht Unternehmertum. Das ist Investment. Dann investierst du was, baust was auf, pumpst es hoch, verkaufst es, dann bist du Investor. Investor ist nicht Unternehmer. Das ist ein anderes Ding. Viele verwechseln das halt auch miteinander. Und im Übrigen ist es dann auch so, was machst du dann mit dem Geld, investierst es dann wieder was in was anderes, weil irgendwas musst du ja mit dem Geld machen, das hast du ja nicht in Cash auf dem Konto liegen. Ne? Also am Ende geht es dann immer um eine Philosophie, wie gehe ich damit um, mit den Möglichkeiten, die ich halt habe, des Gestaltens. Und da ist dann die Haltung halt entscheidend. Als Unternehmer, als Investor, als Selbstständiger. Es gibt nicht, das eine ist besser als das andere. Das muss zu einem selbst passen, von der Haltung her, von der Art, wie man gerne leben möchte. Das ist das, was ich meinen Klienten immer empfehle. Aber mach das nicht wegen des Geldes. Dann trinkst du Salzwasser. Und wohin das führt, um den Durst zu löschen, sollte bekannt sein.
Wir haben eben schon mal kurz von Elon Musk gesprochen, von einer berühmten Persönlichkeit. Mich würde jetzt mal interessieren, was wäre eine historische oder lebendige Persönlichkeit, mit der du gerne einen gemeinsamen Abend verbringen könntest und wenn, warum?
Auch die Frage hattest du mir ja vorgeschickt. Und das war die Frage, wo ich mich am längsten mitgequält habe. Weil, und das befürchte, dass das jetzt arrogant klingt, mir ist keiner eingefallen. Ich habe wirklich, dann dachte ich mir, ja, nee, das interessiert mich nicht. Und wo, also dann so die üblichen historischen Gestalten, aber worüber soll ich mich mit denen unterhalten? Ne? Also tatsächlich habe ich da nichts angetriggert, bis ich dann auf einen Namen gekommen bin. Aber ich glaube, ich habe eine halbe Stunde darüber nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, und da habe ich gesagt, ja, doch, das könnte ich mir gut vorstellen. Peter Scholl-Latour. Weil das ist ein Mensch, der hat was erlebt. Der hat wirklich was erlebt. Der war ja in jedem Krieg mit dabei, in seinem Leben, in den letzten 50 Jahren seiner Existenz oder 60 Jahren. Und der war auch wirklich mittendrin. Und der hat was erlebt. Und der hat auch was daraus gelernt.
Den habe ich sogar schon mal live getroffen.
Und ja, also da hätte ich Spaß dran gehabt, mich mit dem zu unterhalten. Das ist ein Mensch, der gelebt hat, der gelernt hat, der gelitten hat, der Dinge eingeordnet hat. Das ist meine Antwort, Peter Scholl-Latour.
Ja. Wäre jetzt sogar mal spannend, sein Bild auf Ukraine-Krieg und Russland. Ich mache das fast nicht auf, aber letztes Jahr viel mit Russland beschäftigt. Wäre spannend.
Hat auch immer unbequeme Positionen halt eingenommen. Und hat vieles, gerade auch was den arabischen Raum anbelangt und den ostasiatischen Raum, hat vieles ja schon, also es gibt ja viele Sachen von ihm, die Gott sei Dank aufgezeichnet sind, die auch auf YouTube abrufbar sind, hat viele kluge Vorhersagen gemacht. Leider, muss man manchmal sagen, hatte er mit vielen Sachen recht, die man jetzt erst langsam sieht.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja, kauf Bitcoin, sobald er erfunden ist. Nein, aber im Ernst, also die wesentliche Botschaft, die ich mir senden würde, wäre, hab Vertrauen in dich selbst. Weil ich war wirklich ein junger Mensch mit, das mag man mir vielleicht nicht kaufen, aber es ist wirklich wahr, mit einem ganz geringen Selbstwertgefühl. Und ich hatte keine gute Meinung von mir selbst. Ich habe ein sehr geringes Selbstwertgefühl gehabt. Und auch da bin ich meinem Studium sehr dankbar, dass das mir so viele Wege letzten Endes initial aufgezeigt hat, wie ich so gehen konnte. Und es wäre schön gewesen, wenn ich früher ein bisschen mehr Selbstwertgefühl gehabt hätte. Das hätte mir einiges erleichtert, aber ich muss halt auch sagen, im Nachhinein bin ich damit fein, weil die vielen Steine, die in meinem Weg lagen, die haben mich auch geprägt und die haben mich auch gezwungen, was daraus zu machen. Wie der alte Goethe so schön gesagt hat, ne? Man kann ja aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, da kann man ja auch was Schönes draus bauen. Und so habe ich das dann letzten Endes versucht, an den Schwierigkeiten halt auch zu wachsen und nicht zu schrumpfen.
Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ein guter Ehemann gewesen zu sein, ein guter Freund gewesen zu sein, ein guter Vater gewesen zu sein, das ist mir wichtig. Und am Ende meines Lebens vielleicht auch indirekt, obwohl das dann wahrscheinlich keine so große Relevanz mehr höchstwahrscheinlich hat, auch ein guter Sohn gewesen zu sein. Also mir sind tatsächlich eher diese privaten Dinge deutlich wichtiger, weil das ist das, was letzten Endes zählt für mich jedenfalls.
Ja, stark.
Weil Freundschaft ist und Familie und Freundschaft, das ist das, was Menschen meiner Meinung nach glücklich macht. Und ich würde alles, muss ich doch gar nicht drüber nachdenken, ja, wenn meine Kinder jetzt irgendwie krank wären oder so. Ich würde alles verkaufen, was ich habe und alles, was ich nicht habe, wenn ich die damit heilen könnte. Da müsste ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Und da weißt du doch, was wirklich zählt.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, ja. Das ist wirklich mein Motto. Ich glaube nicht an ausweglose Situationen. Steht auch in meinem LinkedIn-Profil und es ist kein Pseudospruch, sondern das ist wirklich mein Motto. Ich glaube nicht an ausweglose Situationen. Ich habe schon wirklich eine Menge hässliche Situationen, beruflich wie privat, in meinem Leben erlebt. Wirklich hässlich, hässlich, hässlich. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe nie gesagt, das ist das Ende oder das ist jetzt ist alles schwarz. Sondern ich habe immer gedacht, ja, das sieht jetzt nicht schön aus, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Es gibt keine ausweglose Situation. Ich glaube nicht an alternativlose oder ausweglose Situationen. Also dieser Spruch, das ist alternativlos, das ist für mich ein absoluter Mangel an Fantasie und Kreativitätslosigkeit. Es gibt immer mindestens eine weitere Alternative. Und wenn du sie nicht siehst, dann heißt das nicht, dass sie nicht da ist, sondern dann hast du einfach nicht gut genug über deine Situation nachgedacht. Davon bin ich fest überzeugt. Und bis jetzt hat mir auch keiner eine Situation schildern können, wo ich nicht eine Alternative gefunden hätte. Manchmal versuchen mich die Leute so herauszufordern damit. Und dann sage ich, nee, dann hätte ich das und das gemacht. Neulich hat mich noch einer so gesagt, du stehst an der Grenze und an der ukrainischen Grenze und vor dir steht ein russischer Soldat und du hast keine Patrone mehr. Das ist doch eine ausweglose Situation. Da sage ich, nee, das ist keine ausweglose Situation. Ich würde versuchen, mit dem zu kommunizieren. Ich würde irgendwas versuchen. Dann schmeiße ich halt mit meiner leeren Flinte, wenn ich keine Patronen mehr habe. Ich würde weglaufen, mich ducken, mich eingraben, versuchen irgendwie in Kommunikation zu treten. Aber es ist nicht ausweglos. Ich habe zumindest eine Chance, irgendwas anderes zu machen, als mich nur abknallen zu lassen. Auch das ist für mich nicht ausweglos. Es gibt immer eine Möglichkeit, was man tun kann. Vielleicht nicht eine Wunschmöglichkeit, aber eine Möglichkeit. Vielleicht keine Garantie auf Erfolg, aber eine Chance. Und so habe ich das immer gesehen, auch in meinen unangenehmsten Momenten, in meinen dunkelsten Stunden, hätte ich beinahe gesagt. Und davon bin ich persönlich fest überzeugt. Und mit der Philosophie arbeite ich auch. Mit der Philosophie gehe ich auch in die Prozesse mit meinen Klienten. Weil meine Klienten rufen mich ja häufig durchaus in Situationen, die nicht einfach sind. Und die sagen dann auch teilweise solche Sätze wie, ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn du dann sagst, ja, stimmt, ich auch nicht mehr, dann bist du nicht wirklich hilfreich als Coach. Und deswegen ist das für mich auch wirklich nicht nur eine persönliche Philosophie, sondern auch meine Coach-Philosophie, weil mich die ermächtigt. Die baut für mich Lösungsräume auf und die schließt nicht Räume ab, sondern die öffnet Türen. Und wenn die Tür zu ist, dann gehe ich durchs Fenster. Und wenn das Fenster auch zu ist, dann gehe ich durch die Wand. Oder durchs Schlüsselloch, ja. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Und es ist, wie gesagt, ich glaube nicht an ausweglose Situationen.
Ja, vielen Dank, lieber Christopher. Ist ein sehr schönes Abschlusszitat. Ja, es gibt eine Alternative zum Paperwings Podcast. Es gibt noch den Business Coaching and More Podcast.
Siehst du, auch das ist nicht alternativlos. Danke dafür.
Ja, lieber Christopher, vielen, vielen lieben Dank für dieses sehr persönliche, inspirierende und bereichernde Gespräch. Ich habe mich sehr auf die Begegnung gefreut. Sie wurde deutlich übertroffen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, danke nochmal für deine Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel monologisiert. Manchmal wirft man mir das vor, aber ich hoffe, es war noch gerade so.
Okay. Man muss immer wissen, was passiert, wenn man einen anderen Podcaster in den Podcast holt.
Ja.
Danke.
Okay.
Tschüss.
Danke dir. Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.